Hi und willkommen bei Antenne Akihabara, einer neuen Episode. Ich bin wie immer der Julian und ich hoffe auch dir, Lukas, geht es gut heute.
Ja, soweit.
Ja, das freut mich auf jeden Fall. Wir haben heute auch wieder ein bisschen weniger als sonst, weil wir uns, glaube ich, gerade ganz gut gehen lassen und auch nicht so viel unbedingt schauen. Beziehungsweise es auch vielleicht auch nicht so viel gibt.
Ich bin bei der Season 2 Wochen hinten dran oder so.
Ja, aber das sollte jetzt...
Bei allem.
Okay, also ich bin überall aktuell. Ich habe anscheinend mehr Zeit. Ja, aber das soll keinen Abbruch tun.
Gut möglich.
Du hast ja jetzt zum Beispiel auch was geschaut, was mich sehr freut, wo ich jetzt einfach richtig Bock drauf habe, drüber zu reden. Und so ja, gab es halt auch...
Auch eine Show, die uns schon lange begleitet.
Oh ja. Und auch ein bisschen News, nicht so viele, eine traurige News. Darum würde ich mal sagen, versuchen wir die jetzt mal ein bisschen hinter uns zu bringen. Und zwar, worum es geht. Gestern, also jetzt bei euch ist es jetzt schon ein paar Tage her, wurde angekündigt, dass Kentaro Miura, der Autor von Berserk, also der Mangaka von Berserk, am 6. Mai verstorben ist. Das heißt jetzt auch schon einige Wochen her. Ist natürlich sehr traurig, weil, glaube ich, Berserk einer der irgendwie Meilensteine, besten, größten Manga oder als größten Manga gefeiert wird und auch sehr großen Einfluss auf allen möglichen Künstler und Autoren, was auch immer, hatte. Ich habe persönlich jetzt noch kein einziges Werk, also sowohl Manga als auch dann Adaption oder sowas von Berserk gesehen. Mal irgendwann natürlich vorgehabt und denke ich auch wenn es jetzt unabgeschlossen ist, werde ich es mir nochmal geben. Aber so als kleinen Nachruf, weil das natürlich schon eine große Figur innerhalb der Manga- und Anime-Szene war. Genau. Ja, und ich würde sagen, Lukas, du hattest auch nichts gesehen, ne?
Von Berserk?
Genau.
Ich habe die beiden, zwei von den drei Filmen gesehen, die
okay. Ja gut, da hast du schon gab. Mehr gesehen als ich.
Ja, die waren, soweit ich weiß, aber auch 3D-CGI und sahen ganz gut aus.
Ach so, ich dachte, du meinst, es gab ja hier die, ich glaube, 97er-Serie und dann noch drei Filme und dann natürlich ja. Die 3D-Animationsserienfilme, wie auch immer, die dann jetzt im letzten Jahrzehnt kamen.
Genau die meine ich.
Okay, gut, ja, darauf werden wir auf jeden Fall ja auch noch später eingehen. Ist jetzt ein bisschen traurig, dass es in dieser Folge so beides gleichzeitig ist. Aber ja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall, es gab sehr viel Bekundung online. Das heißt, ist zumindest für ihn schon mal schön. Leider auch er nur 54 Jahre geworden. Ist natürlich auch noch mal traurig, weil eigentlich hätte er wahrscheinlich Berserk dann auch noch fertigstellen können, wenn er es die nächsten 10, 15 Jahre durchgehalten hätte. Ja, schade. Auf jeden Fall ein weiteres Werk, was wir niemals zu Ende sehen werden. Wahrscheinlich, vielleicht. Gut, dann eine für mich ein bisschen erfreulichere News. Das bringe ich jetzt einfach nur rein, weil es gerade heute vor, zwei Stunden kam.
Ich würde schon sagen, dass es deutlich erfreulicher als eine Todesmeldung ist, Julian.
Ja, und
also
zwar...
Also nicht nur ein bisschen erfreulicher.
Vor ein paar Wochen hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass Hololive Alternative einen Teaser rausgebracht hatte, wo es hier um natürlich die VTuber-Agentur Hololive ging. Wo sie irgendwie so 30 Sekunden Anime-Sequenz mit halt eigentlich als Musikvideo, glaube ich, gedacht, rauskam. Aber das natürlich nur als Teaser war für dann das komplette Musikvideo. Das kam jetzt heute raus. Das geht 1 Minute 40, also auch nicht viel länger. Das heißt, gerade mal gerade einmal in Anführungsstrichen eine Minute länger. Aber genau.
Ja, es wiederholt sich, glaube ich, auch einiges, ne?
Ja, natürlich. Also vorher waren 36 Sekunden, jetzt 1,9 oder 1,39, glaube ich. Das heißt, natürlich sind da die ganzen Szenen wieder da. Aber ich muss natürlich sagen, wenn man irgendwas an Medienfiguren, irgendwas mag, das davon halt ein Anime bekommt und hier jetzt auch, natürlich ist jetzt teilweise nicht krass viel Anime, also öfters auch mal einfach nur so ein bisschen Standbilder-esk, aber das ist immer super, gerade weil auch, wenn es ein kleines Musikvideo ist, das haben wir ja schon mal, ich glaube, das haben wir sogar hier als Trello-Punkten mal offen, Musikvideos besprechen, die natürlich auch
ja, stimmt.
Immer eine ganz gute Qualität und hier speziell auch so die digitale Komposition danach mit so ein bisschen Effekten und so weiter, sieht halt mega schön einfach aus und ist halt auch einfach mega cool und freut mich jedenfalls für die Person hinter den Figuren, die dann sehen, dass ihre Figuren da vorkommen, weil ich glaube, gerade weil viele auch davon Otakus sind, das heißt, die freuen sich dann umso mehr, dass sie in Anime sind.
Ah, die sprechen dann die Figuren auch, oder? Oder habe ich
das Ach so, verstanden? Nee, das ist, also Hololive Alternative ist einfach nur der Titel für das Cross-Media-Projekt insgesamt. Das wurde mal ein Manga angekündigt, der jetzt auch schon gestrichen wurde. Da will ich jetzt nicht drauf ansprechen, auf die Kontroverse.
Okay, alles klar.
Aber das jetzt so als Ankündigungsvideo, da wird wahrscheinlich noch mehr irgendwann kommen mit irgendwelchen Kooperationen mit Leuten. Vielleicht irgendwann mal in 2 Jahren Gacha-Game, wer weiß. Ja, mal sehen. Nee, aber das hat mich ganz gut gefreut, weil da gab es auch so ein paar schöne Szenen, gerade zum Beispiel der Kampf gegen den Drachen oder zum Beispiel auch der Katana-Kampf. Das sind schöne paar Sachen gewesen. Genau, das freut einen als Fan. Ja, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil wir kommen eh noch später auch noch mal auf Hololive. Lukas wird sich jetzt denken, hä, wieso? Kommen wir noch dazu.
Bei dir denke ich mir nicht mehr, hä, wieso? Du überraschst mich andauernd mit irgendwas und lässt mich dann, reinrennen und am Ende, naja.
Aber jetzt, Lukas, okay. Jetzt kommen wir aufs Große. Ja, endlich kann ich es besprechen. Ich freue mich so sehr. Wirklich? Erst in die nächste halbe Stunde schwärmen einfach davon.
Okay. Und zwar, wir waren ein bisschen am Überlegen, was sollen wir machen. Und ich habe vorgeschlagen, hey, ich habe Land of the Lustrous noch ewig bei mir rumliegen gehabt. Und ich wollte das endlich mal komplett durchschauen. Mhm. Und da hast du dich sehr gefreut, als ich das vorgeschlagen habe.
Auf jeden Fall. Also Land of the Lustrous bleibt mir auch immer noch in Erinnerung. Ich habe das ja nicht zur Season gesehen, sondern irgendwann danach. Und es war ja auch so in der Season damals das Ding mit hier, oh, guck mal, guter 3D-Anime, CGI-Anime, wow. Und dann hat man sich natürlich gedacht, gerade auch Wertung an sich war auch mega gut. Das heißt, kann ja nicht nur daran liegen, dass die Leute nur mal die Animation daran gut fanden. Und es hat mich echt ein bisschen geflasht damals, weil ich das richtig, richtig super finde. Und auch immer noch, ich kann die Leute verstehen, jetzt bei Studio Orange, wo das ja natürlich entstanden ist, jetzt immer, wenn es um Beastars oder ein anderes Projekt geht, dass dann die Leute unten drunter schreiben, Musiki no Kuni Season 2 When, weil da habe ich echt richtig Bock drauf. Also wirklich.
Ja, das werden die auf jeden Fall auch noch machen müssen. Aber korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, das war damals, weil das ist nicht in Deutschland angekommen. Das ist auch auf der Liste der nicht lizenzierten Anime.
Korrekt.
Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Das war damals wie Made in Abyss bei Amazon Anime Strike oder so.
Genau, korrekt.
Dieses fast überall außer Ding, in Deutschland erschienen.
Ja.
Und in Deutschland lag das halt ewig rum. Wie gesagt, wie Made in Abyss.
Ja, da hat sich ja zumindest Leonine Anime irgendwann dazu verbeiholen, dass sie gesagt haben, okay, es kommt eigentlich ganz gut an und könnte auch so ganz groß werden. Ich weiß nicht, ob damals auch schon die Filme angekündigt waren, sie sich gedacht haben, ha, dann können wir uns auch noch die Filme gönnen später. Aber ja, da bei Hosoki no Kuni hat sich irgendwie noch niemand so rangetraut. Weil das Anime Strike Ding oder Amazon Anime Strike, es war nämlich mitlizenziert mit Sentai, weil ich glaube, das wurde lizenziert von Sentai und dann wurde das geteilt mit Amazon. Und Sentai kriegen wir ja oft auch nicht unbedingt. Da müssen wir jetzt auch mal gucken. Da wurde zum Beispiel jetzt angekündigt, dass sie hier den Princess Principal Film streamen. Jetzt frage ich mich auch so, ey, bei uns bitte jemand, hoffentlich. Wahrscheinlich holt sich wieder Kasee für die Kasee Anime Night oder so. Ja. Scheiße, das ist jetzt gerade wirklich mir so eingefallen. Natürlich machen die das, Lukas.
Ich weiß aber nicht, ob ich unbedingt ins Kino gehen muss für Princess Principal.
Naja, aber wir sind bei Land of
Lustrous. Ich bin begeistert davon.
Gut.
Ja, genau.
Soll ich es kurz erklären?
Ja, erklär du bitte kurz.
Also.
Ich kann dich ja korrigieren, ich habe es gestern erst fertig geguckt. Falls du irgendwas Dummes sagst.
Ja, es müsste das Erstlingswerk von Studio Orange gewesen sein, das sie komplett alleine machen. Sonst haben sie bei, zum Beispiel glaube ich, bei auch Gundam und so weiter als CG-Team halt geholfen. Das war aber, glaube ich, ihr erster eigener Anime, der natürlich da jetzt komplett in Anführungsstrichen CGI gemacht wurde in 3D-Animation. Und um was es geht?
Also es ist auf jeden Fall der erste eigene 3D-Anime.
Okay, danke sehr. Wir befinden uns auf einer Insel, wo Edelstein-Menschen, sage ich mal so, leben, die mehr oder weniger entführt werden von Mondmenschen oder angegriffen werden. Und genau, das kann man so ungefähr erstmal so sagen. Die Edelsteine sind theoretisch, das ist jetzt ein bisschen wegen der Anime-Adaption vielleicht so, oh, okay, haben keine Geschlechter und sind auch nach, weil es nach richtigen Edelsteinen geht, härter eingeteilt. Das heißt, manche sind halt härter als andere und können zum Beispiel kämpfen. Aber was das Ganze auf sich hat, da erfährt man so langsam ein bisschen was. Und unsere Hauptfigur ist Phos, beziehungsweise Phospholit, die einfach mega toll ist und einer der besten Hauptcharaktere, die ich so kenne. Genau. Würdest du noch mehr dazu sagen? Du hast ja zum Beispiel jetzt, ich habe es glaube ich vor dann jetzt 3 Jahren gesehen, du hast es jetzt frisch gesehen.
Ja.
Vielleicht noch Sensei
ich erwähnen. Ja, gut, den Sensei, den Meister, kann man natürlich erwähnen, dass es scheinbar zumindest ein Mensch, oder habe ich da irgendwas übersehen?
Er sieht zumindest anders aus als die Edelsteine, ist kein Edelstein, genau. Und sieht menschlich aus.
Genau. Das wäre natürlich die eine Sache, die man noch erwähnen kann. Aber ich würde viel eher erwähnen, dass was diese ganze Sache so ins Rollen bringt. Und zwar Voss, unsere Hauptfigur, wie du schon gesagt hast, möchte eigentlich gegen diese Mondmenschen kämpfen, wie viele von den anderen Edelsteinen, ist aber, ich glaube, die
Zerbrechlichste von dem Härtegrad
die zweitletzte.
Okay, zweitletzte.
Und kann deswegen nicht kämpfen, weil so gut wie alles zerbricht sie. Deswegen, diese Edelsteine haben, wie du es schon ja angedeutet hast, alle so ihre Aufgabe. Die einen kämpfen halt, die anderen setzen die zerstörten Edelsteine wieder zusammen. Einige führen Buch über diese Mondmenschen. Und letztendlich wird am Anfang so etabliert, dass Voss noch keinen Job hat. Gerne kämpfen würde, aber der Meister sagt, kämpfen ist halt nichts für dich. Wie wäre es, wenn du ein Almanach über alles schreibst, was auf dieser Insel so unterwegs ist? Dann lernt sie, wie spricht man das aus, Cinnabar kennen und verspricht ihr so ein bisschen, dass sie ihr einen anderen Job verschafft, weil die hat Nachtwache und ist im Prinzip nie mit den anderen
unterwegs. Ich habe natürlich mir auch jetzt die Charakterliste aufgemacht, weil das kann ich mir natürlich alles nicht mehr merken. Du kannst es auch nicht merken, weil es sind, glaube ich, 28 Edelsteine. Und ich habe natürlich auch geguckt so ein bisschen, wie sieht es denn eigentlich aus mit den deutschen Namen? Das meiste davon ist auch recht ähnlich, beziehungsweise gleich. Sie ist ja auch so Amethyst oder sowas oder Phospholit. Und zum Beispiel Cinnabar ist theoretisch richtig, aber Lukas, du könntest natürlich auch den eingedeutschten Namen kennen. Also man sagt eigentlich auch Cinnabar, aber eingedeutscht kann man auch dazu Zinnober sagen. Ja. Und das kommt dir garantiert bekannt vor.
Wieso, was meinst du?
Die Zinnober-Insel aus Pokémon. Mann.
Ich habe da dran gedacht, aber ich
richtig, darum sag's
nicht
doch.
So ganz, warum. Ja, aber ich verstehe nicht so ganz, welche Verbindung da ist.
Ja, wollte ich jetzt einfach mal sagen. Kannst auch Zinnober dazu sagen, aber ich sag einfach Cinnabar, ist mir jetzt egal. Weil ich einfach hier die englischen Titel vor mir habe auf meinem List.
Genauso wie mit den Mondmännchen.
Ja.
Ich noch mal
Mondbewohner, Mondmännchen, je nachdem, Bewohner des Mondes. Wie war, hast du gesagt, Lunaris ist,
glaube ich, Lunaris bei mir im Englisch.
So. Ja.
Und
damit die Leute wissen, was wir meinen.
Ja. Und Japanisch halt Tsukichin oder so, ne?
Keine Ahnung, habe ich nicht mehr im Kopf, Lukas.
Alles klar.
Gut.
Nur damit wir da auch alle mit den Zuhörern auf einer Linie sind.
Genau. So. Wo sollen wir anfangen, Lukas? Wie hat es dir denn insgesamt so gefallen? Vielleicht schon mal ein kleines Vorfazit. Ich habe ja schon gesagt, mir hat es richtig gut gefallen.
Insgesamt hat es mir auch echt gut gefallen. Vor allem, ich mag diese Art Geschichte. Ich mag dieses humanoide, nicht ganz menschliche Figuren versuchen, so ihren Sinn in der Welt zu ergründen. Und durch das, dass diese Edelsteinfiguren auch mehrere Jahrhunderte leben, gibt es da nochmal sowas deutlich Interessanteres, weil sie haben halt eine riesen Lebensspanne, auf die sie zurückgucken können und wo sie reflektieren können, was ist eigentlich mein Zweck, was ist mein Sinn hier? Das hat mir von dieser Struktur her, hat mich das auch ganz gut an Haibana Renmei erinnert, was ich ja auch echt gern mochte. Mhm. Ja, das so von den Thematiken, von der Grundthematik hat mich halt sehr angesprochen. Ansonsten, die Character Designs sind halt einfach fantastisch. Vor allem, es wird richtig gut genutzt, dass das 3D ist. Eben dadurch, dass man verschiedene Kamerafahrten macht und verschiedene computergenerierte Lichteffekte benutzt, die man so in dem Detailgrad gar nicht auf 2D-Animationen machen kann. Das hat mir auch echt gut gefallen. Also stilistisch fantastisch. Ja. Und auch die Story hat ein ganz gutes Pacing. Es passiert immer was. Man sitzt nie da und denkt sich, oh, jetzt ist es aber langweilig, sondern es geht ganz gut voran. Und ja, so dass das alles so zusammenkommt, macht das schon zu was gewissermaßen Besonderem. Also das sollte man auf keinen Fall verpasst haben.
Genau. Das Ganze auch noch natürlich mit dem Mysterium im Hintergrund. Was geht's denn jetzt? Dann kommt so ein Charakter, der, sag ich mal, in Episode, glaube ich, 3, 4 vorkommt. Also, okay. Aber wird natürlich nicht aufgelöst erstmal die ganze Zeit über. Was ist mit
Ja,
Sensei? Das ist
vor
alles natürlich
allem
auch noch so im Hintergrund.
das ist auch so ein bisschen, man könnte es vielleicht Plot-Device nennen, aber ich finde, das macht auch durchaus Sinn, dass ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen, dass die Edelsteine zerbrechen und dass sie relativ lange leben, eben aus dem Grund, dass wenn irgendwas von ihnen zerbricht, kann man das Teil einfach wieder dran bauen. Und dann ist alles wie vorher. Sollte man aber einen Teil verlieren, kann man das mit anderen Teilen von ähnlichen Edelsteinen ersetzen. Aber in jedem Körperteil, in jeder Pore ist im Prinzip, sind im Prinzip Erinnerungen gespeichert. Und das ist auch super interessant,
Das
weil
ist so
wenn,
gut, so gut.
überleg mal, du verlierst deinen kleinen Finger und kannst dich auf einmal nicht mehr an dein Kindheitshaustier erinnern. Ist schon eine etwas bedrückende Sache und die wird hier auch echt gut eingesetzt. Wie gesagt, man könnte es auch Plot Device nennen, weil an manchen Stellen erfahren Charaktere was, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt krass, das treibt jetzt voran. Und dann verlieren die Teile von ihrem Körper und so. Ja, gut, ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern, was die letzten 5 Tage war oder so. Deswegen, böse Zungen würden behaupten, das ist einfach nur, damit der Plot so ausspielen kann, wie er ausspielt. Aber ich finde es eigentlich ganz gut umgesetzt.
Ja, und ich glaube auch, das wird dann in den weiteren Staffeln, beziehungsweise in der weiteren Geschichte auch nochmal größere Rollen spielen für die ganze Thematik, weil es ist ja so vom Theme her, was ich weiß nicht, ob ich das später eher im Spoiler-Teil erwähnen sollte, glaube ich, mache ich da erst oder so, dass es dann auch da noch weitergeführt wird, weil wir haben ja auch, finde ich persönlich, eine der zumindest besten Charakterentwicklungen, die so eine Season lang geht, die ich jetzt auch so, nicht nur in Anime vielleicht, sondern auch so in, oder zumindest einer meiner liebsten Charakterentwicklungen, ganz Medium, was es so gibt mit Voss, wie es sich so entwickelt über das ganze Ding.
Ich finde es stellenweise ein bisschen zu abrupt, aber ich weiß,
Okay.
was du meinst.
Ja. Da wird es auch noch interessant, weil es einfach, wie gesagt, dann mit einer Erinnerung vielleicht, was passiert, wenn man seine alten Körperteile wiederbekommt oder sowas oder so. So Zeugs. Da kann man so viel Tolles damit machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und hoffe, dass wir irgendwann nochmal eine zweite Staffel davon bekommen. Naja, aber wie gesagt, ich habe ja auch ein paar Punkte, die ich auf jeden Fall erwähnen will, wo ich einfach nur schwärmen kann. Erstmal, Lukas, die Musik. Die Musik ist so verdammt geil. Der Soundtrack ist,
Oh
glaube
ja, das
ich,
wollte ich auch auf jeden Fall
mein.
ansprechen.
Ich bin mir gar nicht sicher, könnte, glaube ich, mein Lieblings-Soundtrack im Anime sein. Ich würde wahrscheinlich auf Platz 2 nehmen. Ich glaube, Your Name ist mein Lieblings-Soundtrack, aber der ist halt. Holy fuck. Der ist richtig gut. Wow.
Gerade das Thema von den Mondmenschen stellen sich bei mir immer die Haare auf, weil das hat so ein bisschen diese religiösen Untertöne mit den Glocken und so weiter.
Genau.
Und ist aber einfach nur total beklemmend und ja, brachial. Teilweise ändert sich dieses Thema auch ein bisschen und wird dann noch bedrohlicher. Also richtig, richtig stark.
Ja, und auch insgesamt immer Flötenmusik, wenn an bestimmten Punkten, will ich jetzt nicht erwähnen, weil ich es dann später erwähne, glaube ich. Das ist halt einfach, und der ist auch so passend, dass der so auch so wirkt, als ob der Soundtrack zusammengehört. Weil oft ist ja zum Beispiel auch so, dass vielleicht mal auch was ein bisschen außerhalb ist, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt das Album höre und dann dieses Lied, dann würde ich nicht denken, dass das zu diesem Album und zu diesem Soundtrack gehört. Aber da fand ich wirklich, wenn ich mir das komplett immer anhöre, das ist einfach alles wie aus einem Guss. Das ist so gut.
Ah. Eine Sache, die mir da noch besonders aufgefallen ist, ist, beziehungsweise eine Sache, wo mir das, was du gerade gesagt hast, besonders aufgefallen ist, ist, da macht ein Charakter seine Augen auf und in dem Moment fängt so die Flöte an zu spielen.
Oh ja, die Flöte.
Das war super.
Ach, das ist einfach so wunderbar. Ja, das ist auf jeden Fall, das bringt da schon mit Produktion rein. 3D-Animation kommen wir gleich dazu. Dann, weil ich ja gesagt habe, dass Voss einer meiner Lieblingscharaktere ist, ist erstmal natürlich auch wegen der Charakterentwicklung diese Durchmach, wo ich am Schluss aber natürlich auch ein bisschen traurig bin, weil anfangs Voss ist halt einfach mega geil. Also anfangs Voss macht so viel Spaß und ist super. Und es wird halt auch getragen hier von Tomoya Kurosawa. Die ist unter anderem auch Kumiko in Euphonium, Hippiko Euphonium. Mhm. Und sie ist einfach großartig. Man muss auch sagen, hier ist jetzt ein bisschen spezieller. Normalerweise wird ja in Anime, gerade in 2D-Animationen und so weiter, in Japan, die Sprache erst danach aufgenommen, die Synchronisation erst danach gemacht. Meistens schon auf recht fertige Animationen. Hier ist es so, ja. Es wurde auf den Animatics, das heißt, wo du dann also so ein bisschen 2D-Ausschnitte hast, mit die sich vielleicht so leicht bewegen, das heißt so, aber nur zwei, nicht, also nicht animiert sind, sondern sich nur so halt Key-Animation-mäßig bewegen.
Mhm. Noch nicht, nein, wie, das ist auch, wie Storyboards, oder?
Genau, so Storyboard-mäßig. Darauf wurde gesprochen, aber die Animation wurde erst danach gemacht. Das heißt, man konnte dann, wenn Tomoya halt irgendwas gemacht hat, was für Voss die Leute super toll fanden, haben sie halt auf sie animiert. Und das macht halt speziell, da gibt es einfach so viele Charaktermomente von ihr, die halt so mega lustig sind. Das ist halt einfach so, wie sie sich freut, dann zum Beispiel so Sachen, wo sie hier ihre Arme verloren hat und dann auf die Person zeigt, die Schnecke, wo sie so im Schnee hier rummacht, das ist einfach, oh, ja. So super, ich liebe sie so sehr.
Das sind halt aber auch Dinge, die, die kann man halt einfach mit 3D-Animation besser machen als mit klassischer 2D-Animation, weil es halt einfach auch nicht unbedingt so viel Zeit frisst.
Ja, und natürlich dann auch die Mimik von den ganzen Charakteren wurde halt zumindest 2D leicht voranimiert, beziehungsweise so gezeigt, dass man halt den 2D-Appeal hat. Geht ein bisschen einfacher als zum Beispiel bei jetzt hier Beastars, was ja natürlich auch von Studio Orange ist, wo die Gesichter durch die verschiedenen Schnauzen und halt, weil hier sind ja die meisten flach, würde ich sagen, bei Land of Illustrious oder flacher.
Ich finde den Effekt, dass man die Gesichter leicht in 2D vorzeichnet, hat man besonders stark bei Sensei gesehen. Mhm. Weil der wirkte wirklich nicht wie 3D animiert, sondern einfach, als hätte man den 2D reingezeichnet.
Ja, und das ist halt bei der Mimik dann nochmal umso besser, weil das ist oft auch so der Kritikpunkt, dass halt gerade die Mimik vielleicht eher so mäßig in 3D-Anime funktioniert. Und das alles halt zusammen macht halt Voss einfach zu einem mega super Charakter. Ja, das hat mich einfach mega gefreut und ich habe mir jetzt auch wieder nochmal im Vorfeld so ein paar Szenen, die ich ja auch noch im Kopf hatte, also ich hatte ja noch echt viele Schlüsselszenen so im Kopf, die mir bis jetzt immer noch drin geblieben sind und da habe ich auch nochmal so ein bisschen durchgeguckt, besten Charaktermomente von Forst so ein bisschen und das sind einfach so, oh, das ist so herzallerliebst, das ist einfach so super. Genau, dann muss man natürlich sagen, so ein bisschen auch, es geht natürlich um die Charakterentwicklung von Voss, aber es ist auch so ein bisschen ihre Beziehung hier zu Zinnober. Also, was wir vorhin als Cinnabar gesagt haben, Cinnabarit.
Ja.
Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der ihre Charakterentwicklung erstmal auch startet. Und jetzt ein bisschen im Hintergrund vielleicht am Schluss ist, aber natürlich, denke ich mal, insgesamt recht groß sein wird, weil, oder was da als nächstes so kommen wird.
Ja, ich finde es schade, dass das bis auf die ersten paar Episoden dann relativ weit in den Hintergrund gerückt ist.
Genau, aber ist wahrscheinlich so ein bisschen auch zum Ende, zum Endpunkt hin.
Ja,
ist halt natürlich noch mehr Geschichte, so ein bisschen, aber kann ich verstehen. Weil gerade auch noch mit Cinnabar mit ihrem, was ist es nochmal? Nicht Blei, sondern das graue Zeug, was sie
ja, das, erstellt. Ja, das, was sie da kontrollieren kann. Ja, Quecksilber, glaube
ich. Quecksilber, das war's, danke. Genau. Ist auch noch ganz cool, natürlich. Mhm. Ja. Aber das war, glaube ich, so ein bisschen zu den Sachen.
Du meinst, du willst in den Spoiler-Teil kommen?
Ich weiß es nicht. Willst du dir, oder wollen wir jetzt erstmal noch allgemein zur 3D-Animation jetzt reden?
Können wir gerne machen.
Okay.
Ich bin heute.
Muss natürlich erwähnt werden, weshalb das auch ein gutes Projekt war, ist, weil alle Edelsteine haben ungefähr oder haben alle den gleichen Oberkörper, Körper bis auf den Kopf. Das heißt, es konnte da, weil natürlich für 3D-Animation ist das teure, schwierigere, dass man halt erstmal die Models erstellt. Das heißt, da konnte man
Ja.
ein bisschen dann sparen, war ganz gut. Weißt du, dann wahrscheinlich aber dann ihre Mühen, die sie da gespart haben, wo sie die eingesetzt haben, natürlich in die Haare. Speziell in die Lichtphysik. Weil die sind ja
Das
echt
ist ja auch
wunderschön.
das, was ich, das ist ja das, was ich vorhin hauptsächlich nicht ausschließlich gemeint habe, wo dann einfach Lichtschatteneffekte ja produziert werden, die kannst du halt nicht 2D animieren, weil es wäre so viel Arbeit und jeder Frame wäre anders und jeder kleine Fehler würde auch direkt negativ auffallen. Anders bei computerberechneten Effekten in dem Fall.
Gibt's auch.
Das sieht man besonders gut auf den Schultern von Daya.
Von dir mein schönes Regenbogenfarbene immer und so was weiß ich alles.
Ja.
Lichtbrechende. Ist ehrlich wunderschön. Es gibt online auch recht schön die verschiedenen Stages, wie sie halt das alles erarbeitet haben. Theoretisch in Japan gibt es so CGI-Magazine, glaube ich, oder so ein Magazin, wo man auch nachlesen kann, wie sie das Ganze gemacht haben. Das weiß ich jetzt nicht, ob das schon mal ins Internet übersetzt wurde. Aber das ist immer ganz interessant, sowas zu sehen, weil es natürlich auch so ein bisschen, wie nennt sich's, Research and Development, was halt dafür stattfinden muss. Und sie haben jetzt das ja zumindest. Darum, falls es mal eine zweite Staffel geben sollte, hoffentlich, haben sie dann schon da ein bisschen gut gespart. Ist natürlich immer so ganz, nice, das Ganze.
Das ist halt ein großer Vorteil,
Ja.
dass wenn man die Charaktermodelle schon mal hat, dass dann eine zweite Staffel deutlich günstiger ist als die erste Staffel.
Ja. Aber echt, ist einfach wunderschön. Immer und immer wieder dieses Ganze im Licht, gerade auch wenn es dann von Lichtstimmung eher vielleicht auch mal ins Rötliche geht. Das ist ja da immer so gegen Abend oder sowas. Oder halt dann nachts, wenn der Mond da ist, gibt es ja auch so ein paar Szenen. Das ist echt einfach super schön. Kann man sich echt immer. Oh. Das ist echt einfach, das ist einfach perfekt dafür. Das ist einfach dafür gemacht. Mehr kann man dazu nicht
Ja,
sagen.
das
Ja.
stimmt auf jeden Fall. Also Land of the Lustrous würde auf jeden Fall ohne 3D nicht so gut funktionieren. Das haben wir auch schon in einer OVA zum welchem Manga-Kapitel? Also es gab eine OVA zu einem Manga-Kapitel,
Ja,
was
ich würde
mehr
es
oder
nicht als
weniger nur
OVA
so ein
bezeichnen, sondern einfach nur als
Promotional-Ding ist.
PV, genau.
Ja, genau. Das findet man auch auf YouTube irgendwie. Land of the Lustrous Preview oder so. Das geht eine Minute lang. Und da sieht man ganz gut, wie das ohne 3D aussehen gekonnt hätte. Und ja, also
Also,
3D gefällt mir da doch schon deutlich besser.
ich glaube, also ich fände es jetzt auch, also ich fände es auch schön, sieht auch gut aus. Aber ich glaube, dass halt der Aufwand für eine Serie wäre halt viel zu hoch gewesen. Das heißt,
Ja,
da
das
wäre
auf jeden Fall.
wahrscheinlich oft einfach irgendwie, gerade wenn es auch darum geht, dass es natürlich sich wenig bewegt, weil Limited Animation mit den Haaren und so weiter, das heißt, dann hat man auch nicht wirklich ein Spiegeln oft oder so. Das ist ja schon, wenn man jetzt hier vielleicht einen Charakter bewegt oder vielleicht auch die Kamera bewegt oder so, dass man schon ein bisschen was hat, anderes hat an, in den Haaren, in Edelsteinhaaren. Das kann halt dann in 2D in der heutigen Produktionszeit nicht so gut funktionieren. Darum ist halt echt 1 zu 1 perfekt. Ja, hast du dir eigentlich auch mal den Manga angeguckt? Zumindest mal
Ich habe
Panels?
mal reingeschaut in ein paar Panels, aber ich habe keinen guten Manga-Blick. Also
Okay.
ich kann dir nicht sagen, wie gut oder schlecht das aussieht.
Also ich wollte es nur erwähnen, weil das
Ich
ich
lese halt
den.
auch wirklich nicht viel Manga.
Ja,
Das
weil
habe ich
ich.
aber, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Auch wenn du, glaube ich, mehr liest als ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Du hast zumindest
Ja,
auch welche zu
echt?
Hause. Ich habe
Ja,
keine
gut, ich
Manga, ich
habe.
besitze keine.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe halt ein paar Junji Ito-Sachen gelesen. Das war es dann aber auch praktisch.
Ja. Aber weshalb ich es erwähnen wollte, weil der Manga hat einen sehr, sehr eigenen Stil. Ist natürlich auch schwarz-weiß wie jeder Manga, aber der spielt sehr mit Kontrasten, dass alles so ineinander übergeht und so. Wenn du die halt anguckst zu anderen, wo halt dann normale Figuren da sind und so weiter, ist halt schon was echt Besonderes. Und dafür, dass es halt sich dann ein 3D-Animationsteam daran gewagt hatte, ist echt krass. Dann auch noch natürlich kleine Werbung. Unter Land der Juwelen könnt ihr auch in Deutschland den Manga kaufen. Bei Manga-Kult. Kann man jetzt auch mal kurz reinwerfen. Weil es gibt zumindest Lust,
Muss man
ey,
unterstützen.
ist eine legale Weise, sich dann die Geschichte reinzuziehen. Darum. Aber ich finde ihn speziell auch sehr schön. Aber das ist immer so die Frage. Eigentlich würde ich gerne auf die Animationen abwarten und danach nochmal die Geschichte geben. Das ist auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, Manga. Falls der komplett animiert werden sollte, adaptiert werden sollte, werde ich mir auch komplett den Manga ansehen, weil der halt auch echt was Besonderes ist.
Ich sehe gerade so ein paar Panels, es sieht wirklich, wirklich gut aus. Aber ich will mich nicht spoilen lassen, deswegen mache ich es direkt
Richtig,
wieder zu.
deswegen wollte ich auch nicht dir sagen, dass du es vielleicht angucken, sondern hätte sie ja sein können, dass du es von selbst schon mal gemacht hattest. Weil das traue ich mich auch nicht. Genau. Aber gut, willst du in den Spoiler-Teil gehen oder willst du noch was allgemein sagen?
Ich weiß nicht, allgemein fällt mir eigentlich nicht mehr so viel ein. Wir haben schon, glaube ich, über das meiste geredet, was man allgemein sagen kann, und wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was für später aufheben. Deswegen würde ich tatsächlich in den Spoiler-Teil übergehen.
Okay, gut. Dann sind wir jetzt im Spoiler-Teil. Mit was willst du starten, Lukas? So allgemein von der Geschichte, vielleicht schon ein paar Szenen, die du besonders gut fandst, oder?
Ach so, ja, genau, ein paar Szenen ist vielleicht eine gute Idee.
Okay, komm, Lukas. Jetzt kann ich
Und
endlich, oh, ich
zwar
kann abgehen. Ja.
mal ein bisschen chronologisch. Dieser Kampf gegen die Schnecke war ja schon mal richtig gut.
Oh ja, wo es dann hochgeht an der Schnecke entlang.
Dann, was ich von Worldbuilding und Storytelling richtig gut fand, ist, als sie das Schneckenhaus auseinandergenommen haben, um sie wieder zusammenzufügen, um Voss wieder zusammenzufügen. Erstmal super gut erklärt, dass solange das Material wirklich in seiner Konsistenz nicht aufgebrochen wird, nicht aufgelöst wird, kann man die Leute wieder zurückbringen, was ich schon super wichtig fand. Aber auch diese, ja, zum einen Nahtoderfahrung, zum anderen außerkörperliche Erfahrung, die Foster gemacht hat, als sie von der Schnecke aufgelöst wurde, war ja auch ein richtig starker Storytelling-Moment, wo sich für sie ja dann auch einiges geändert hat. Nicht nur durch das, was später daraus gefolgt ist, sondern auch durch vielleicht sogar ein klein wenig eine veränderte Sichtweise.
Dazu natürlich auch noch diese tolle 3D-Sequenz mit dem flüssigen Edelstein, sage ich mal so.
Da muss ich auch dazu sagen, ey, flüssig ist super schwer in 3D-Animationen.
Ja, schau mal kurz eine Physik-Engine drüber laufen lassen, dann geht es schon,
Dass sie das so
Lukas.
gut hinbekommen, dass sie das so gut hinbekommen haben, ist eigentlich schon krass. Das ist, ja, das ist halt aber mehr Arbeit. Und es, nur weil du mehr Arbeit reinsteckst, heißt es am Ende nicht, dass es besser aussieht. Und die haben es halt so gemacht, dass es gut aussieht. Aber generell Flüssigkeiten auch sehr gut umgesetzt. Und zwar nicht nur das Quecksilber, die Schnecke, sondern auch später das Gold.
Genau.
So dass du dem Ganzen wirklich abkaufst, okay, da ist eine schwere Flüssigkeit, die sich auch verhält wie eine Flüssigkeit.
Gerade im Kubus, ne, dann.
Ja, gerade da auch. Dazu, das war so dieser Arc, dann diesen ganzen Ausflug mit dem Meereskönig und seinem Bruder, fand ich so ein bisschen, naja,
Okay,
war
was
ein
passiert hier
bisschen weird.
gerade?
Aber durch das, ich fand's wichtig, dass wir eben dort erklärt bekommen, gut, es spielt nach einer menschlichen Zivilisation, nicht komplett in einem parallelen oder gänzlich von der Menschheit getrennten Fantasy-Setting, sondern nach der Menschheit. Und dass eben auch diese Aufteilung in drei Arten, in diese Unterwasserart, in diese Steine, in diese Edelsteine und in die Mondmenschen,
Wie war das denn
das.
nochmal? Weil jeder steht ja für was. Das habe ich nämlich leider nicht mehr in Erinnerung. Ich hätte gesagt, irgendwas
Ja,
Körper,
die.
Seele und noch irgendwas, Verstand, keine Ahnung.
Ich bin mir bei dem ersten nicht sicher. Das zweite ist auf jeden Fall Seele, das sind die Mondmenschen und Knochen, das sind die Steine. Das
Okay.
erste, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Blut war oder sonst irgendwas, auf jeden Fall
Ja, okay.
irgendwie in der Richtung. Seele sind auf jeden Fall die Mondmenschen.
Wahrscheinlich Fleisch, oder? Wenn es ist,
ergibt mehr Sinn, denke ich. Es ist möglich, ja.
Fleisch.
Und Knochen sind die, sind die Steine, das ist mir in Erinnerung geblieben, okay. Weil Knochen passt da echt gut. Nur das letzte ist mir halt leider nicht in Erinnerung.
Kein Problem,
ich weiß, was das Schwerste. Ja, aber du hast, bei dir ist es ein bisschen länger her. Genau, diese Dreispaltung bereitet auf jeden Fall einen deutlich interessanteren Plot vor. Und da ist auch der Moment, wo Voss ihre Beine verliert und wo wir dann, wo sie dann auch ihre Erinnerung verliert an alles, was da passiert ist in diesem Arc, mehr oder weniger. Mhm. Und das finde ich halt eine interessante Wahl, weil so kannst du dem Publikum ohne irgendwie langgezogene Dialoge sagen, was im Hintergrund mal passiert sein könnte, was den Plot für die weitere Geschichte vorbereitet, ohne dass die Hauptcharaktere das mitbekommen, beziehungsweise so, dass die Hauptcharaktere es wieder vergessen haben.
Ja. Das eröffnet ja auch so die erste Thematik mit, hast du wahrscheinlich auch schon dir dabei gedacht, hier mit dem Schiff des Theseus-Paradox. Wie viel muss jetzt sich geändert haben oder neu sein, damit es eigentlich hier eine neue Person oder halt bei Theseus ein neues Schiff ist?
Ja.
Das heißt, wenn es langsam, das habe ich nicht gemeint, weil wenn dann später auf einmal die Beine wieder da sind, ist sie das jetzt noch, weil ihre Erinnerungen sind da drin, aber sie ist ja eine neue Person, in Anführungsstrichen, seitdem so ein bisschen geworden und so, was da so alles passiert und weil sie ja jetzt auch so zum Ende hin ist, ja, sie ja dann jetzt ein bisschen nicht mehr so fröhlich, sondern ja dann die stoische bisschen Dings.
So ein bisschen Richtung Board.
Ja, das wird
auf der, ist ganz auf der Skala zwischen Diamond und Board ist die mehr in Richtung Board gewandelt.
Aber das halt eröffnet so viele Möglichkeiten, da habe ich so Bock drauf. Das ist einfach richtig geil.
Mhm, ja. Auf jeden Fall. Möchtest du das nochmal mehr erklären? Oder?
Shift des Theseus.
Ich glaube nicht, dass jeder damit was anfangen kann.
Okay, das ist einfach nur ein
Der Begriff war mir tatsächlich, also ich kenne das Konzept, aber mit dem Begriff konnte ich gerade auch nichts anfangen.
Nee, also es ist so, denke ich mal, ein griechisches Paradox, beziehungsweise Geschichte oder so, geht halt darum, Theseus hat ein Schiff, geht halt immer wieder kaputt und man baut halt neue Teile dran. Aber irgendwann sind vielleicht mal alle Teile ausgetauscht worden, ist es dann noch das gleiche Schiff. Und das ist so ein bisschen Paradox. Weil wenn jetzt irgendwann mal alles ausgetauscht wurde, weiß man nicht so ganz. Das ist auch
philosophisch super interessant, weil heutzutage wissen wir, dass sich die Zellen von einem Körper innerhalb von 7 Jahren komplett ausgetauscht haben.
Richtig.
Aber ich glaube, das ist jetzt, darüber können wir,
glaube ich, Lukas, ich krieg auf einmal
diskutieren.
Ich lebe nicht mehr so lange. Oh nein, mein Gott, der Tod.
durch das Austauschen dieser Körperteile, das ist bei denen halt ein deutlich schnellerer Prozess und das gibt dann nochmal ein deutlich plastischeres Bild von dem Ganzen. Zumal wir ja auch später hören, dass sie sich nicht sicher sind, wie viel von der Persönlichkeit in einem Körperteil steckt.
Mhm. Genau.
Was wir ja auch tatsächlich schon praktisch an Voss gesehen haben.
Ja.
Dass sich da die Persönlichkeit auch ein bisschen danach richtet.
Gut, da kriegt sie auch ihre ersten 9 Beine. Da ist sie jetzt einfach der Flash. War ganz nett.
Gut, dann diese ganze Winternummer. Fand ich sehr interessant. Da haben wir auch noch mal diese Thematik mit den Seelen, die im Wasser sind, die zu Eis gefrieren und dann schreien.
Genau.
Was die Kristalle, die Edelsteine im Winterschlaf stört. Deswegen müssen die Eisschollen zerbrochen werden. Finde ich eine interessante Thematik. Hätte man, glaube ich, mehr mitmachen können. Macht man vielleicht auch später mehr mit. Aber war schon mal gut, dass das eingeführt wurde. Ja, und wir haben da diese ganze Story um Antarktik-Zeit. Ja, Englisch ist eine blöde Sprache. C wird jedes Mal anders ausgesprochen.
Ja, ich muss ja auch.
Das will man machen.
Gucken, wer dann was, nochmal wie, wo, warum ist. Ist es hier aber jetzt nicht Goshenit gewesen, wenn ich jetzt nur so gucke?
Nee, Antarktis Side
Ich
war
glaube, sie wird halt so
im.
genannt, aber ich glaube, das ist theoretisch hier, oder? Oder ist es doch eine
Ach
andere?
so,
Okay, die
ja,
sind
ich.
beide weiß. Warte mal kurz, die sind beide weiß. Nee, du hast recht.
Ja. ist ja auch egal.
Ja.
Genau, also Antarktis Side ist halt so dafür zuständig, im Winter Wache zu halten. Die anderen Edelsteine halten normalerweise Winterschlaf, nur Voss mit ihren neuen Beinen ist jetzt auch im Winter unterwegs und kann nicht schlafen, wie sie sagt. Da sieht man ja schon so die erste Änderung, dass da schon mal was sich geändert hat. Aber es bleibt so unterschwellig, eben durch das, dass sie sowieso die ganze Zeit abenteuerlustig war, dass man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, dass sich da was verändert hat, was ich auch eine sehr clevere Entscheidung fand. Ja. Wie gesagt, dann dieser ganze Arc. Voss verliert ihre Arme und die werden mit Gold ersetzt. Antarktis halt stirbt dabei.
Korrekt.
Das war so ein bisschen, ja, gut, dass man da ein bisschen Tempo gemacht hat. Weil sonst wäre das vielleicht doch ein bisschen langatmig geworden. Auf der anderen Seite ein bisschen schade, dass man nicht so wirklich den Draht zur Antarktis-Seite aufgebaut hat, so wie es Voss gemacht hat, in den, ich glaube, 8 Wochen oder so, die zusammen unterwegs waren.
Findest du? Weil ich fand gerade die Dynamik, weil es war ja dann so ein bisschen die Sequenz, wo dann Voss auch immer ihre lustigen Sachen, das war jetzt ja zum Beispiel mit der Schnecke, wo dann zum Beispiel irgendwie Antarktika im Hintergrund
Ja,
so voll
ja.
abgegangen ist und sie dann einfach so da saß und so, ja, okay, ich krieg's irgendwie nicht so
Ja,
auf
auf
die
jeden
Reihe.
Also, ich weiß nicht, wie hast du das damals geguckt? Hast du eine Folge pro Tag geguckt oder so? Oder?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich so mal so 3 Folgen hier, dann mal 4 Folgen, dann vielleicht mal so 2 Folgen, eine Folge, irgendwie so.
Weil ich habe jeweils 6 Folgen am Stück geguckt,
Okay.
zweimal. Weil es sonst zeitlich nicht so ganz in meinen Plan gepasst hat. Ich hatte eigentlich auch vor, jeden Tag 2 Folgen zu gucken oder so bis zur Aufnahme. Aber da haben wir diverse Sachen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist ein anderes Thema. Ich glaube, dadurch, dass dann halt die ersten 2 Folgen, Folge 7 und 8 an dem Tag, waren eben diese ganze Nummer mit Antarktis Side, dass sich das dann vielleicht kürzer angefühlt hat für mich und ich nicht so die Verbindung zu dieser Dynamik aufgebaut habe.
Es wäre halt so
Aber
ein bisschen der
naja.
Straight Man, das fand ich ganz super. Und gerade weil sie ja halt auch am Schluss nochmal mit, als sie dann getroffen wird, den Finger vorm Mund, dass sie still sein soll und so. Fand ich dann schon, hat mich schon erfasst.
Ja. Dann die. Genau das mit den Goldarmen fand ich fantastisch umgesetzt, weil Voss bekommt eben diese Gold-Platin-Legierung angesetzt und sie kann die nicht kontrollieren und kämpft ja buchstäblich damit. Sie fühlt sich so ein bisschen davon gefangen. Das sehen wir ja auch in der Bildsprache dann als goldenen Würfel, in dem sie festsitzt. Und diese Goldlegierung, diese goldenen Hände, die sich daraus bilden, halten sie ja zurück und versuchen sie davon abzuhalten, das zu tun, was sie eigentlich möchte, und zwar Antarktis-Seite in dem Fall helfen. Ich glaube, da sehen wir auch schon wirklich so diesen starken Konflikt zwischen der ja sehr empathischen Voss, die wir bis zu dem Punkt gesehen haben, die wirklich, wir haben ja vorher auch schon gesehen, sie reicht jemandem die Hand, damit sie nicht ins Wasser fällt, und dabei wird eben ihr die Hand abgerissen, weil sie halt einfach nicht so hart ist. Und an diversen anderen Stellen sehen wir, dass Voss halt eben ihr Leben hinter dem von allen anderen zurückstellt und lieber anderen hilft, als auf ihre eigene Sicherheit bedacht zu sein. Und genau das ist jetzt, was diese Legierung und was ihr neues Selbst, was wir später ja noch sehen, so ein bisschen nicht tut. Die ist wesentlich besonnener und wesentlich distanzierter, auch emotional kälter, ne?
Ja.
Deswegen fand ich das so ein Metamorphose-Effekt. Ich glaube, die Folge heißt sogar Metamorphose oder so.
Lukas.
Deswegen. Ja, nee, das ist mir nur gerade.
Ja, ich weiß.
Nee, die Folge hieß nicht Metamorphose.
Okay, aber es gab eine, glaube ich, nämlich, ne? War das nicht sogar die mit dem Fischmenschen?
Die mit dem Fischmenschen, die Folge 3 hieß Metamorphose. Im Prinzip haben wir dann hier die zweite Metamorphose in Anführungszeichen in der Folge Antarktiszeit.
Ja. Ich muss auch sagen, betitelt. Das Gold ist natürlich auch wieder cool. Wer jetzt japanische Medien so gesehen hat, ist natürlich wieder hier sehr gut eingesetzt. Hier Kintsugi heißt das. Das ist ja das so eine traditionelle Methode im Japanischen, wo Keramik mit hier Gold repariert wird. Wo man dann, kann man, wenn man es googelt, einfach sehen, dass irgendwie so Töpfe, wo dann so diese goldenen Streifen durch sind. Das sieht ja natürlich jetzt bei Voss auch mega geil aus.
Ja.
Das ist auf jeden Fall sowas, wo ich mir auch dachte, oh yes. Und natürlich, dass sie jetzt auch so diese Fähigkeit durchs Gold hatten, so war ja, ist natürlich super.
Das sah ja nicht nur mega gut aus, sondern ihr Körper nimmt halt dieses Gold ja auch auf und füllt sich auch innerlich mit diesem Gold, was dann auch diese starke Veränderung ja irgendwo begründet, weil tatsächlich relativ viel von ihr mit diesem Gold ersetzt wurde.
Ja.
Um nochmal auf die Thematik, die du vorhin angesprochen hast, zurückzukommen.
Es greift halt alles so mega gut ineinander. Das ist einfach immer super. Genau. Dann kommt der ganze Arc mit dem Hündchen.
Ja, den fand ich ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass das so ein bisschen da reingekommen ist. Ich fand die Kämpfe, die es da gab, auch teilweise echt gut. Aber ich fand diesen Arc mit dem Hund ziemlich lame.
Ja, es war halt interessant, und ist dann so, dass Sensei halt da was mit zu tun hat, so ein bisschen, weil sie sich ja scheint kennen. War halt auch ganz lustig, als dann diese ganzen kleinen Viecher da waren, dann die ganzen Edelsteine, so, was mache ich jetzt damit? Und da hat man auch ein bisschen mehr gesehen, weil es gibt ja 28 Edelsteine und du kriegst langsam immer alle mal zu sehen. Aber so alle mal gesehen hat man ja auch nicht. Da konnten sie dann so ein paar wieder zeigen, wie deren Persönlichkeit und so weiter ist. Das war dafür ganz nett.
Ich glaube, Alexandrit haben wir bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht gesehen gehabt.
Ist die richtig böse Angry wird?
Ja,
ja, okay,
die dann auch die Haarfarbe ändert.
Ah, genau, ja.
Und wir haben diese ganze Nummer mit Padparacha, dem Edelstein, der nur alle 300 Jahre oder so aufgeweckt wird.
Ach so, ja, der einfach so mega. Weil ich der coole Ikemen.
Das ist ganz cool. Ich finde auch die Dynamik, die sich zwischen Voss und Bord entwickelt. Bord hat ja vorher immer Voss so ein bisschen gesagt, hey, es wäre besser, wenn du halt überhaupt nicht aus dem Haus rausgehst, weil du behinderst alle anderen hier draußen nur zu, ey, du bist jetzt die zweitstärkste direkt nach mir, lass uns ein Team bilden.
Tag Team.
Was so ein bisschen dieses Pragmatische von Bord unterstreicht, aber auch die neuen Dynamiken stark hervorhebt. Weil die Dynamiken zwischen Voss und den anderen Edelsteinen haben sich auch geändert. Nur halt bei Bord sieht man es am krassesten, weil es halt wirklich von wirklich eine 180-Grad-Wendung macht.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch dann über die ganzen 12 Episoden so ein bisschen mit Diamond, Diamant, massive Probleme hat. Das war ja ganz am Anfang, wo sie ja zum Beispiel auch ihre eigenen Edelsteine ins Schwert gemacht hat, um halt so gut zu sein wie Bord. Und dann später sie ja auch dann so mehr oder weniger dann jetzt im Arc mit dem Hund und so weiter, mit ihrem Kampf, dann nochmals geschafft hat, sich vielleicht selbst zu beweisen oder sich selbst zu beweisen, um sich selbst zu beweisen. Naja, genau, das wurde ja auch nochmal ein bisschen abgeschlossen, was dann ganz schön ist. Richtig. Die letzten zwei Episoden, was kam nach dem Hund dann noch so wirklich? Kam da noch was? Weil ich muss es so gerade also im Kopf, ich habe jetzt so die letzte Szene im Kopf, aber...
Die Folge Shiro, also mit dem Hund, endet damit, dass der Meister eben den Hund Shiro nennt und ihn mehr oder weniger so zurückruft. Die nächste Folge geht es darum, dass...
Cinnabar?
In der nächsten Folge geht es erstmal darum, dass sich Voss denkt, der Meister hat irgendein Geheimnis, versucht mit anderen Leuten darüber zu sprechen, die ihr praktisch sagen, ja, das ist uns allen klar, du bist die Jüngste, klar, weißt du es noch nicht, aber wir haben alle zugestimmt, dass wir es einfach so hinnehmen Und dass wir einfach sagen, der Meister hat halt gute Intentionen für uns. Deswegen ist es egal, was er vor uns geheim hält. Was auch so ein bisschen ja eine philosophische Frage ist, sollte jemand, der es gut mit dir meint, wirklich Geheimnisse vor dir haben? Ja, das ist so das nächste Ding. Und Voss entscheidet eben in dieser Frage absolut nicht. Ich will dahinter kommen. Und dazu kriegen wir halt noch diese total süße Geschichte, wo Daya sich beschwert, dass sie gegen den Hund in seiner Monsterform kämpfen musste und alle anderen haben dann die süßen, flauschigen Hunde zusammengesucht. Und dann bekommt sie eben Plüsch von dem Hund gemacht und alle anderen, hey, ich will auch so einen Plüschhund. Und dann kriegen die eben alle so eins. Das war so ein bisschen der Fluff, der diese schweren philosophischen Thematiken aufgelöst, beziehungsweise ja, aufgelockert hat. Und dann in der abschließenden Folge sehen wir, wie Voss versucht, einen dieser Mondmenschen, die bis zu diesem Zeitpunkt eben noch überhaupt nicht geredet haben, noch keine andere Interaktion als Angriff mit den Edelsteinen hatten, so einen versucht, Voss eben zu befragen. In einer wirklich fantastischen Szene, die wirklich beklemmend ist, weil Voss nimmt sich eben einen dieser Mondmenschen und nimmt den auf ganz engen Raum und fängt an, mit dem zu sprechen. Wir haben das vorher noch nie gesehen, dass eben jemand mit diesem Mondmenschen spricht. Und die Reaktion darauf ist auch ganz seltsam, indem dass sich eben die Augen verdrehen und tatsächlich Pupillen erscheinen. Und das Ganze wird dann unterbrochen von einem Angriff von Cinnabar, die sich denkt, hey, Voss ist in Gefahr, ich muss ihr helfen. Und dann letztendlich wird diese Situation aufgelöst, indem Voss eben Cinnabar vorschlägt, hey, so schlagen wir den Bogen zum Anfang. Ich habe eine neue Arbeit für dich. Hilf mir rauszufinden, was hier eigentlich abgeht. Und da endet die Serie, beziehungsweise die Staffel. Und ich habe mir gedacht, echt jetzt? Komm
Ja,
schon.
genau, Lukas.
Es ist noch keine zweite Staffel angekündigt. Wie können die das
Come
denn machen?
on! Gerade weil man auch was man vom Manga hört, wird es halt noch viel, viel trauriger, also halt so melancholischer und schlimmer. Das ist halt echt einfach, oh nein, nicht noch das, oh nein.
Vor allem wirklich auch diese philosophischen Fragen, die da aufgemacht werden, zusätzlich zu den storytechnischen Fragen, die noch offen sind, verspricht auch, dass da noch was Gutes kommt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Klar, das ist auf jeden Fall. Genau. Ich würde dann jetzt so ein bisschen so meine. Ich habe hier so ein paar Szenen, die ich einfach hervorheben will, weil die speziell natürlich durch die Regie, die einfach fucking großartig ist, und natürlich die 3D-Animation an sich, halt speziell Kamera und so weiter, ermöglicht wurden. Wärst du dafür?
Du kannst die Szenen auf jeden Fall ja beschreiben. Möchtest du, das willst du wahrscheinlich noch im Spoiler-Teil machen, ne?
Ja, Mann.
Okay. Alles klar, dann mach das doch
Weil ich will jetzt
einfach.
schwärmen einfach. Ich will jetzt schwärmen, weil
Ja,
das die ganze Zeit,
dann
das
mach
habe ich
das doch
darauf
einfach.
gewartet, dass ich mit dir am besten, wenn wir uns wieder treffen, auf YouTube gucken wir uns die Szenen an und sagen, wie geil das einfach ist. Und zwar natürlich erstmal die 3D-Kamera an sich, du hast ja schon erwähnt, einmal die Schnecke. Ich habe jetzt hier natürlich noch der Fight, wo Bort kämpft. Das müsste, keine Ahnung, Episode 6, 7 oder
Ja,
sowas gewesen
zwei
sein.
müsste.
Oder
Oder
2? Ich weiß nicht, auf jeden Fall,
was
wo es auch
meinst du?
verfolgt wird. Ich glaube, da ist auch schon. Kommt dann Dia dazu oder
Das ist
kommt Voss
schon.
dazu später? Weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist auf jeden Fall, wo Bort zu denen hinfliegt und dann
Ja,
gegreift wird und so.
das ist ganz früh. Das ist, glaube ich, die Introduction von Bord auch.
Nee, ich glaube, dann ist es doch nicht den, ich meine. Aber auf jeden Fall. Na, natürlich, der überall rumgeschert wurde danach, nachdem es erschienen ist, ist die Stealth-Sequenz, die dann in den Kampf von Dia reingeht. Wo natürlich einfach, das ist das Ding, man zeigt, dafür ist halt die 3D-Kamera und 3D-Animation perfekt. Das heißt, wo dann Dia sich halt versteckt vor dem riesigen Hund und dann die Kamera halt so verfolgt, wie sie halt dann irgendwie am Schrank da so entlang geht und
Ich
dann.
finde es so gut, dass wir ihn auch die ganze Zeit Hund nennen, weil so wie er eingeführt wird, ist es halt nicht offensichtlich ein Hund, sondern
Ja, so eine buddhistische Statue. Wie
ja,
alle anderen auch,
wie eine
aber halt
hinduistische Gottheit
so
eben
ein
mit sechs
Bestien,
Armen und
richtig. so ein bisschen Bestie drin, anstatt
deswegen
halt die
ich
anderen
finde
Buddha.
ich finde es richtig krass, wie eben diese Nummer von göttlich zu Haustier wird, und zwar innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit.
Ja.
Auch interessant. Was natürlich auch für die Mondmenschen generell zu sagen ist, weil am Anfang, wenn Voss so einer Figur gegenübersteht, hat sie halt keine Chance. Zu jetzt gegen Ende, diese Mondfiguren haben einfach gar keine Chance gegen Voss, und wenn das keine besonderen sind, sind die innerhalb von ein paar Sekunden erledigt.
Ja. Auf
Was
jeden
sie
Fall.
halt auch ebenso harmlos macht wie ein Haustier.
Ja. Was bei dem Dia-Kampf halt noch besonders ist, natürlich neben der 3D-Kamera, ist halt, dass es ein One-Shot ist. Da muss ich auch immer dran denken, zum Beispiel, als sie dann ihn angreift, wie dann die Kamera unter ihm drunter geht, nach oben geht, während er ja dann mit der Faust nach vorne geht und die Kamera dann mit dieser Faust nach vorne geht, ist einfach perfekt, ey. Und das ist natürlich das, was immer gezeigt wurde. Dann halt, glaube ich, oft wurde. Als das neu rauskam, immer meistens der Dia, als sie in Episode 3 oder sowas rennt im Mondschein, wird natürlich oft auch noch gezeigt. Aber das ist für mich noch nicht mal so das Beste. So, und jetzt kommen so die zwei Sachen, die ich halt erstmal emotional sehr gut finde, als auch von der Regie. Und zwar, als halt wie haben wir es jetzt? Antarktizit?
Antarktis seid.
Antarktizid, sage ich jetzt einfach mal auf Deutsch, auch wenn es wahrscheinlich noch nicht mal so heißt. Als sie ja entführt wird und Voss ihr hinterher rennt und sie so frustriert ist, dass sie nicht hinterherkommt, und dann siehst du halt, wie oben die Mondbewohner sind, und dann geht's in Wide Shot, um zu sehen, wie weit die Mondbewohner schon weg sind. Oh Scheiße, ich krieg halt Gänsehaut davon, gell? Holy shit.
Ja.
Mit der Musik hinten dran. Das Ganze wurde zum Beispiel auch von einem 2D-Action-Animator vorher animiert. Ich glaube, der müsste auch bei Naruto gearbeitet, also für Naruto mal gearbeitet haben. Das siehst du dann speziell, wo sie dann zum Beispiel über den Stein rennt, wo dann die ganzen ihre Edelsteine so ein bisschen abgehen. Aber halt einfach dieser Wide Shot mit dann der Musik im Hintergrund. Holy shit, das ist Perfektion einfach. Der ist so gut. Oh, wo da. Das ist wirklich im Kopf geblieben. Der ist einfach so verdammt gut, dieser Shot. Und da habe ich jetzt noch zwei, die ich halt auch noch richtig gut finde. Ist einmal zum Beispiel Voss auf der Bank später. Das müsste Episode 10, 11 gewesen sein, wo es so dunkel ist. Wo sie
Ja,
dann so
mit den Quallen.
rüberguckt.
Oder.
Mit den
Ach so,
Quallen.
ja, wo die Bank sich so ein bisschen verzerrt und
Genau.
man dann an Darkness Side sieht.
Ja.
Ja, das ist auch. Das fand ich auch fantastisch, weil es eben auch innerhalb von einem Shot direkt möglich. Direkt zeigt, ohne was zu sagen, dass das, was wir jetzt sehen, nicht mehr die Realität ist.
Dieser Shot ist einfach
Ist
so
von der
gut.
Direction halt wirklich richtig gut
Ja.
gemacht.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ist der gleiche Shot, wo auch Voss so über die Schulter guckt und dann so eine Treppe zu sehen ist, sage ich mal, so eine gebogene Treppe. War das der gleiche?
Ich glaube nicht.
Das war nämlich auch noch mal einer, den habe ich gerade so im Kopf, weil der ist auch so gut. Das ist halt, wo sie so, wie gesagt, über die Schulter schaut und da ist so ein bisschen so ovale Treppen, also die Treppen gehen so ein bisschen hoch, wo sie, glaube ich, sich selbst anschaut. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber ich habe gerade nur den im Kopf. Ich weiß nicht mehr die Figuren so leicht. Ich habe leider auch kein gutes, wie nennt sich das, Gedächtnis, wo man halt
Namensgedächtnis
Bilder sehen kann.
oder
Genau, so ein bisschen
ach so,
leider.
fotografisches
Nein,
Gedächtnis,
nicht
ja.
fotografisch. Es geht ja auch nur darum, dass du Sachen
Ja,
vorstellen
ich
kannst.
weiß schon,
Aber ist egal. Auf jeden Fall, das sind die zwei Shots und natürlich dann am Schluss, wo dann einfach mehr oder weniger die Endsequenz ist die Anfangssequenz, also aus der ersten Episode die Anfangssequenz ist die Endsequenz, mit wo sie zum Beispiel dann auch dann nochmal in den hier Teich schaut, während sie dann ihr älteres, jetzt anderes Ich hinten dran läuft. Oh, das ist so gut einfach. Und es gibt
das ist
so viele
halt.
Momente in dieser Serie, die
Das
einfach.
ist halt auch
Oh,
so.
scheiße, ist es geil.
Das ist halt auch so, um nochmal diese Veränderungen zu unterstreichen. Wirklich gut gemacht.
Ja, die Regie ist so gut einfach. Diese Szenen sind so scheiße gut.
Das, was ich gerade angesprochen hatte mit den zwei Quallen, das ist keine besonders herausstechende Szene im Bereich der Kinematografie. Aber es ist im Prinzip, Voss stellt diesen Lichtquallen, die die benutzen, um nachts zu sehen, die Frage stellt, soll ich mich jetzt Board anschließen oder nicht. Und dann springen zwei von vier Quallen so aus ihren wassergefüllten Schüsseln. Und das ist halt ein Shot, den kannst du auch nicht zeichnen. Weil die springen aus den Schüsseln und es verändert natürlich die gesamte Lichtstimmung von dieser Szene.
Mhm.
Weil auf einmal zwei vorher feste Lichter, bewegliche Lichter sind, auf einmal eine große Leuchtkraft in verschiedene Stellen der Szene bringen, wo vorher gar kein Licht war, und dann wieder verschwinden. Und das alles in einer Bewegung über mehrere Frames. Das kannst du nicht zeichnen. Dafür brauchst du Wochen.
Ja. Aber echt, auf jeden Fall, mir hat dann auch zumindest der Winterschlaf dieses ganze Szene gefallen, weil es einfach so, die liegen halt so alle verschiedener und haben diese Seidenstoffe überall rumliegen und sowas.
Das fand ich auch cool.
Okay.
Leider ist das halt auch
Schlafen halt, ne?
Folgt es auf den einen Shot, den einzigen Shot in der ganzen Serie, wo ich sagen würde, ah, das hätte man besser machen können.
Okay.
Und zwar, ich weiß nicht wer, eine von den Edelsteinen gibt zwei anderen Anweisungen, wie dieses Laken für die Wand platziert werden soll. Und die zwei anderen sind halt einfach nur im Standbild. Und sie beschreibt dann, wo das hingehört. Und es bewegt sich halt einfach nicht.
Okay.
Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut, die physikalischen Eigenschaften für dieses Laken zu programmieren, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt für das, dass das nur in einer Szene auftaucht.
Ja, das war auf jeden Fall so die Szenen, die mir in meinem Kopf bleiben werden, weil ich einfach sagen muss, die sind einfach, oh, die sind so gut. Speziell halt, wie gesagt, das, wo sie hinterher rennt mit dem White Shot, das ist, glaube ich, eine meiner liebsten Szenen in allen Medien. Es gibt gerade auch noch mit, wie Voss dann auch noch ihr Dialog, also ihr Monolog dabei, frustriert sie ist und einfach wie Tomoyo das einfach schafft, oh, das Ganze, oh, das ist einfach, dieses ganze Gefühl und so weiter, das ist einfach perfekt, also wirklich Perfektion ist diese Szene für mich, kann man nicht besser machen. Ja, genau. Sonst habe ich jetzt, glaube ich, so im Kopf natürlich so ein paar Sachen, die halt super sind, ich habe ja schon erwähnt mit wenn Voss irgendwie ganz lustig die so ein paar Gags und so weiter, aber jetzt, das sind so die Sachen, die auf jeden Fall mir, die habe ich mir mal rausgeschrieben, die habe ich auf jeden Fall auch mal so, also jetzt habe ich sie mir rausgeschrieben neu, falls ich mal irgendwelche Inspiration brauche oder mir sagen muss, okay, was ist gute Regieführung, wie stellt man gut ein Bild zusammen, was ist geil, kann man sich das angucken als Beispiele. Aber sonst können wir eigentlich auch aus dem Vorurteil raus, wenn du möchtest.
Okay, alles klar.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus dem Spoiler-Teil. Und bevor wir jetzt nochmal allgemein alles zusammenfassen und Fazit machen, weil das wollte ich vorhin, glaube ich, noch erwähnen, das können wir jetzt noch für die Leute, die es interessiert, die es noch nicht gesehen haben, sagen. Und zwar hatte ich ja extra vorhin gesagt, dass es geschlechtlose Edelsteine sind, beziehungsweise Juwelen.
Mhm.
Das spielt nämlich so ein bisschen mit rein. Natürlich, im Manga, da gab es keine Stimmen. Jetzt im Anime wurden die meisten mit weiblichen Stimmen versehen oder eigentlich alle, bis auf natürlich Sensei. Aber wenn man natürlich ein bisschen Japanisch kann und auch drauf achtet, hört man nämlich, dass oft die jeweiligen Edelsteine ganz andere Pronomen für sich verwenden. Heißt doch Pronomen, ne? Das heißt, dass sie zum Beispiel dann im Japanischen eher vielleicht, ich glaube, Board sagt zum Beispiel Ore, also ist eher männlich konnotiert.
Boku,
ich weiß jetzt, ich wusste jetzt nicht mehr, was es war.
Ja, ich kann, das ist mir auch aufgefallen, gerade bei Board ist das sehr interessant. Ja,
und Board sagt zum Beispiel auch Nisan, also Bruder genau, zu dir.
Dir.
Und so weiter.
Aber auch die, auch der Meereskönig hat ja eigentlich einen mehr weiblichen Körper von menschlicher Anatomie her und wird trotzdem eben auch mit der männlichen Form für König.
Okay, da habe ich jetzt...
Und bezeichnet sich selbst ja auch als männlich.
Ja, glaube ich, damals nicht drauf geachtet.
Generell, was da mit Pronomen gemacht wird, ist im Prinzip... Es tut mir ein bisschen leid, aber ich kann das noch nicht so natürlich raushören, dass ich irgendwie was Bestimmtes sagen kann. Das mit Bord ist natürlich besonders interessant, weil sie benutzt halt eben die männlichen Pronomen für, ich glaube... alle, aber zumindest für dir. Und teilweise werden eben Leute auch von unterschiedlichen Leuten mit unterschiedlichen Pronomen angeredet, wenn ich das richtig rausgehört habe. Es tut mir total leid, dass ich noch nicht gut genug bin, das rauszuhören, um dann ordentlichen Take zu geben. Deswegen wollte ich das auch noch nicht unbedingt ansprechen, aber gut, dass du es angesprochen hast.
Ja, da ist auch ganz interessant, in der deutschen Version machen sie zu, oder haben sie jetzt oft gewählt, dass sie jetzt das, kannte ich auch noch nicht, jetzt nur so mal kurz als interessantes Detail, dass sie oft, wenn es halt darum ging, was im Japanischen vielleicht als neutral gewesen wäre, dass sie dann Xia benutzen. Hast du schon mal davon gehört, das Pronomen?
Xier.
Ja, es wird so als neutral genutzt.
Ist es wie im Englischen das Singular Sem? Oder?
Anscheinend, wenn man so guckt, Xia-Pronomen ohne Geschlecht wurde halt für solche Sachen eingeführt. Was ich auch dafür okay finde, weil es halt im
Okay,
Original ja
ja.
natürlich
Ja.
so war. Aber habe ich vorher noch nie gehört. Das fand ich ganz interessant.
Generell das Pronomen-Game der Japaner ist sowieso überkrass. Also wirklich. Du hast ja vorhin schon Ore angesprochen, das ist tatsächlich auch ein männliches Pronomen für ich, so wie Boku. Du kannst auch Watashi benutzen, obwohl das eher weiblich konnotiert ist, aber als Mann kannst du es theoretisch auch benutzen. Und dann gibt es noch andere, die stärker weiblich konnotiert sind. Das ist krass, auch genauso wie du. Kannst du ja auch dein Kimi benutzen, dein Anata, dein Omae benutzen. Also,
Ja.
da ist echt Vielfalt gegeben.
Das ist ja der tolle You-Name-Gag damals gewesen, den man natürlich dann schlecht übersetzen konnte. Auf jeden Fall, das wollte ich kurz erwähnen, aber damit man das vielleicht auch nochmal so hat, ist interessant. Vielleicht denkt man sich, ah, okay, das ist ja auch interessant. Vielleicht deshalb lese es mir jetzt durch oder so, keine Ahnung, und da gucke ich es mir an. Gut, aber dann willst du ein Fazit ziehen oder soll ich zuerst?
Ich kann gerne was dazu sagen, was Abschließendes. Und zwar, ich freue mich, wenn das weiter adaptiert wird. Ich fand den Endpunkt ein bisschen unfair, weil im Prinzip das ganze Setup ist da, die ganzen philosophischen Fragen wurden aufgemacht, wurden auch schon ein bisschen andiskutiert, aber noch nicht so wirklich durchgezogen. Deswegen, für mich fühlt sich das Ganze etwas, um bei den Edelsteinen zu bleiben, ungeschliffen an. Im Sinne von, da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Deswegen würde ich mich über eine zweite Staffel sehr freuen, weil wirklich was Stil, also Artstyle und Direction, also die Regie von dem Anime angeht, ist es wirklich fantastisch. Die Story ist tiefgreifend genug, dass du dir Gedanken drüber machen kannst, ist aber auch so gut gepaced, dass du dich nicht langweilst. Es ist halt so ein bisschen, ja, es hat von allem so genau das, was du brauchst, um eigentlich ein Klassiker zu werden. Schade, dass es halt in Deutschland nicht lizenziert ist.
Genau, ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ja schon damit eingeleitet, dass ich einfach drüber schwärmen will, weil ich diese Serie so gut finde. Und ich glaube, wenn ich sie mir nochmal komplett angucken würde, würde ich es wieder richtig gut finden, vielleicht sogar noch besser finden. Ich muss einfach sagen, Musik ist einfach, also der Soundtrack einer der besten aller Zeiten für mich. Das Ganze mit, dass endlich oder damals so richtig gezeigt wurde, dass 3D-Anime super sein kann, also es ist perfekt dafür, als Vorwand das Ganze zu zeigen. Dann als Adaption finde ich es deswegen auch einfach perfekt, dadurch, dass halt der Anime auch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast schwer wahrscheinlich zu übernehmen wäre, ist es, dass man sowas ganz anderes macht, dafür super. Das Ganze, wie dann mit den Edelsteinen der Lichtstimmung gespielt werden kann, durch die Haare und so weiter, ist halt 3D-Animation perfekt. 3D-Kamera dafür ist dann auch noch so eingesetzt, wie sie eingesetzt werden muss. Eben im Spoiler-Teil habe ich ein paar Szenen erwähnt, wo ich auch sagen würde, sind wahrscheinlich ein paar Grad von der Szenenkomposition, von dem Emotionalen her, von der Regie, teilweise das Beste, was man so im Medium insgesamt haben kann. Und es ist einfach fucking großartig. Ist auch nicht umsonst, dass ich danach auch zum Beispiel jetzt für dann Spider-Verse ein paar Leute sich ein paar Tricks genommen haben für die 3D-Animation, damit das Ganze so funktioniert. Es wird halt unter anderem wurde auf Twitter mal so gesagt, dass hier Land of the Lustus als Inspiration dafür genutzt wurde. Geschichte hast du ja schon gesagt, für mich ist Voss einfach einer der besten Charaktere aller Zeiten. Speziell wie ihre CEO das rüberbringt, gagmäßig und dann auch die ganze Charakterentwicklung darüber geht und alles, was du ja schon gesagt hast, der Tiefgang und so weiter, ist einfach perfekt. Und ich will einfach eine zweite Staffel, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, CEO Orange ist ja noch besser geworden seitdem und hat ihre Sachen noch mehr perfektioniert. Holy fuck, das kann ja nur geil werden. Das kann ja nur geil werden.
Mhm. Mann, gerade Mann, gut, dass du es angesprochen hast, weil... Also gut, dass du Studio Orange angesprochen hast, weil ich habe ja noch vorgeschlagen, wir reden, lass uns heute ein bisschen über 3D-Anime reden. Und Studio Orange ist ja mit hauptverantwortlich dafür, dass es mittlerweile gar keinen so schlechten Ruf mehr hat.
Genau, ja.
Es
war so der Wendepunkt, würde ich sogar sagen, Land of the Lustrous. Es war wirklich 2017, wo die Leute gesagt haben, ey, 3D-Animation ist jetzt in Anime, 3D-Anime ja richtig gut. Und diese Serie ist die einzige richtig gute.
Ich muss auch sagen, mit Beastars haben sie es dann nochmal deutlich bewiesen. Es ist ja vorhin, beziehungsweise die ganze Zeit eigentlich durchgeklungen, dass durch 3D-Animation kannst du deutlich mehr mit der Kamera machen.
Oh ja.
Weil immer wenn in 2D-Animation was rotiert, also die Kamera sich in einem Winkel bewegt, ist es furchtbar viel Arbeit. Also wirklich... du musst jedes Frame im Prinzip nochmal komplett neu zeichnen und zwar genau richtig, weil sonst sieht's murks aus.
Ja.
Und gerade bei Beastars, wenn man sich da nochmal die allererste Folge zurückerinnert, wir haben diese Situation, wo das Schaf, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, durch die Schule bzw. durch die Universität gejagt wird. Das ist kameratechnisch schon mal richtig gut. Und dann haben wir ja auch diese Szene, wo Legoshi, sie, wie heißt sie, der Hase?
Weiß ich jetzt auch nicht mehr, muss mich gerade fragen. Kopf ist leer.
Wie er sie ja dann an diesem Brunnen oder Statue
festhält, genau, auf sie drauf
springt. Festhält, wo ja auch die Kamera einmal kreisrund im Prinzip geht. Das ist halt wirklich, glaube ich, auch das, was viele Studios... als allererstes begreifen müssen, ist, dass die Kamera in 3D-Animation kein steifes Objekt ist und erst recht nicht so steif wie in 2D-Animation. Mhm.
Man muss natürlich jetzt, also wir versuchen jetzt auch über 3D-Anime an sich jetzt erstmal nur zu reden. Mhm. Das heißt, bei vielen Anime ist ja heutzutage auch 3D-Elemente. Bei Land of the Lustrous, ganz lustigerweise, ist es eher so, dass alles 3D-Animation ist, mit ein bisschen 2D-Animationsszenen so zwischenrein. Das ist auch echt, muss ich dir ein paar Sachen schicken, ob du es erkannt hast, das ist wirklich so, dass irgendwie so eine Szene drin ist und dann so ein, zwei Frames davon ist 2D-Animation. Das ist ganz interessant, dass es so reingespinnelt wurde.
Wie zum Beispiel dieses Tuch, was ich vorhin dann gesprochen habe.
Ja. Aber wir versuchen jetzt nur über 3D-Animation, also über 3D-Anime, die komplett eigentlich so 3D sind. Das Problem ist daran nämlich, ich habe dann mal so durchgeguckt, wie viel ich angesehen habe. Ich habe nämlich nur 4 3D-Anime gesehen, die man so bezeichnen kann. Ja,
wahrscheinlich Beastars, beide Staffeln, Land of the Lustrous und Dorohedoro.
Ja, und Hello World, das haben wir ja noch gesehen. Das sind nämlich die 4.
Ach so, ja, stimmt, Hello World gab es ja auch noch. Mhm. Ah, das war auch in Ordnung.
Ja, da hätte ich nämlich dann noch was erwähnt, aber da habe ich nur eine Szene, die ich bei Hello World erwähnen muss.
Also, gerade bei Dorohedoro haben wir ja auch gesehen, dass da eher wegen den detaillierteren Charaktermodellen wahrscheinlich die Entscheidung auf 3D fiel, weil ich glaube, gerade die Schuppen vom Hauptcharakter zu animieren, wäre sau viel Arbeit in 2D gewesen. Auch, ja.
Ich glaube auch, weil das bei Dorohedoro ist auch wieder der Ausgangsmanga ein sehr eigener Stil. Also wirklich, wenn du den auch mal anguckst, der ist auch wieder sehr eigen.
Das ist ja auch der Grund, warum in Attack on Titan das von Wit, nicht das von Mappa, die Titanen auch 3D sind, also in vielen Situationen, gerade der gepanzerte und der gigantische, der Riesentitan, sind in der Regel 3D-Modelle und die sehen in der Regel auch schlecht aus, schlechter als die 3D-Titanen von Mappa, meiner Meinung nach.
Dorohedoro war für mich so ein Beispiel, dass jetzt insgesamt die Qualität, so die Baseline gestiegen ist. Es hat halt nicht rangereicht für mich an Land of the Lustrous oder Beastars, weil gerade speziell die Charaktermodelle, also
ist auch schwierig.
Die Charaktermodelle fand ich einfach nicht auf Niveau wie die beiden anderen. Das heißt dann zum Beispiel auch die Mimik und so weiter ist sehr oft da nicht so gut gewesen. Und ich auch glaub, so insgesamt halt war das, sage ich mal, eher so in der Animation an sich, das heißt, wie sie sich bewegen und so weiter, nicht so gut. Also das war dann schon nochmal eher vielleicht ein bisschen Limited-Animation. Aber halt zumindest besser als vieles andere auch noch.
Ich glaube, da haben wir direkt so den nächsten Punkt, dass man bei Anime-Produktionen in 3D vom klassischen Anime-Stil vielleicht auch mal ein bisschen abrücken sollte, weil das funktioniert nicht so unbedingt. Ich weiß noch, das war 2013 oder sowas. Da gab es eine Flut von Spielen, die behauptet haben, ja, wir haben jetzt den Anime-Stil in 3D richtig gut hinbekommen. Und es war halt nicht so. Und das sah halt alles Mist aus. Mit dem einzigen, was das noch gut gemacht hat, war damals Tales of Cilia.
Ja.
Das ist halt einfach, man muss sich klar werden, dass Anime, klassischer 2D-Anime-Stil sich nicht 100% in 3D übernehmen lässt. Weil beim 2D-Anime-Stil wurden so viele Kompromisse gemacht, dass es eben besser animierbar ist, dass man die vielleicht nicht in 3D braucht.
Ich
Oder siehst
muss
du es anders?
Ja, ich glaube, so die größten Kritikpunkte, was man hier so zusammenfassen kann in 3D-Anime, kann man auch so ein bisschen unterteilen. Es liegt ja nicht immer daran, dass die meisten sagen, die Animation ist scheiße, aber die meinen vielleicht auch ein paar andere Sachen. Für mich ist so ein bisschen, sage ich mal, oder was man so unterscheiden kann, ist erstmal das Charaktermodell an sich ist ein bisschen hässlich, schlecht, nicht so toll aussehend. Dann das Compositing, wie sich in die Szene einfügt, das ist zum Beispiel auch sowas, würde ich dazu nehmen, wie halt das Shading dann ist, damit es vielleicht, wenn wir einen 2D-Hintergrund haben, wie gut es sich das Ganze einfügt. Und dann die Animation an sich, wo man ja dann einmal sagt, weil es wird ja jetzt versucht, durch die 2D-Animation sich so ein bisschen daran zu trauen, indem man halt Frame Modulation macht. Das heißt, man lässt nicht einfach die 24 Frames, also man animiert nicht auf Einsen, sondern vielleicht auf verschiedene, also auf Einsen da mal oder da mal auf Zweien, da mal auf Dreien und oder halt steife Animation. Das ist nämlich auch nochmal ein Unterschied, würde ich sagen. Und das sind so die vier großen Sachen, wo man so unterscheiden muss, was daran jetzt schlecht ist. Zum Beispiel bei Dorohedoro hätte ich jetzt gesagt, dass mir persönlich die Charaktermodelle an sich nicht so gefallen und vielleicht zu oft oder öfter mal ein bisschen zu steife Animation ist, aber ich finde zumindest, es ist ein guter zweiter Platz für mich, was an 3D-Animation geht, nach den Studio Orange Sachen. Aber es ist halt auch einfach oft, beziehungsweise auch natürlich, wenn man 3D-Animationen zur Verfügung hat, heißt es auch nicht, dass man jetzt zum Beispiel mit irgendwie der Kamerafahrt auch nicht gut umgehen kann. Aber das lasse ich jetzt mal kurz aus. Weil speziell ist, glaube ich, oft, was gerade am Anfang oder auch immer noch ist, dass sich viele halt daran stören an der Frame-Modulation. Das heißt, dass es halt nicht flüssig in Anführungsstrichen ist.
Ich habe noch eine Sache, ein No-Go, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, um so ein bisschen den X-Arm-Fehler zu vermeiden. Man sollte sich vielleicht keine Leute holen, die sich mit Animation nicht auskennen, sondern mit normalen Filmen, jetzt in Anführungszeichen, weil 3D-Animation ist immer noch Animation. Und jemanden hinzusetzen, der zwar Filme drehen kann und Kameraanweisungen geben kann, aber nichts von Animation versteht, damit kommt man nicht weit. Wie gesagt, Beweisstück A, Ex-Arm. Und es ist ein ganz schön heftiger Beweis.
Ich habe jetzt dann auch mal so, weil ich habe ja gesagt, Hello World fand ich ganz nett. Das war halt dann, dass sie eher versuchen, jetzt dann mit den Charaktermodellen so ein bisschen dieses Anime-Ding zu
Ja,
machen. Das ist
das
halt das,
Problem
was.
von Hello World war aber, glaube ich, auch nicht die 3D-Animation.
Die war halt brauchbar. Also in
Ja.
2D wäre es halt genauso eine langweilige Story wahrscheinlich gewesen.
Ja.
Da hatte ich ja nur im Kopf die zwei Sachen. Einmal die Szenen im Bus, weil da wurde zum Beispiel mal mit Smearing, das heißt so Schmieren gearbeitet, die natürlich in 2D-Animationen viel, viel einfacher sind. Das
Ja,
hatte
in
ich nämlich so im Kopf.
3D-Animation ist es halt auch grundlegendes Handwerkszeug, während
Genau.
3D-Animation das in der Regel gar nicht braucht.
Genau, das habe ich nicht im Kopf gehabt. Und natürlich dann die ganze LSD-Sequenz, sage ich mal, am Schluss so ein bisschen.
Ja, generell diese ganzen Partikel, die da unterwegs waren, das war halt auch eine ziemlich eigene Stärke von 3D-Animation.
Ja. Und danach habe ich jetzt so ein bisschen, ich habe mal weitere Beispiele für 3D-Anime, die ich mir mal durch einen Trailer gesehen habe, durch, dass man auch ein bisschen was anderes hat. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt einmal ganz au. Das ist ja, sage ich zum Beispiel, von Charaktermodellen. Das ist eher nochmal so ein bisschen in Videospielrichtung, beziehungsweise was ich da nämlich auch noch später mit reingeschrieben habe, Final Fantasy The Spirits Within. Das war ja der gefloppte Final Fantasy Film aus 2002. Ist ja ein Anime, weil es ja animiert wurde von Square. Und das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung davon. Weil jetzt heutzutage die Square Enix Sequenzen, Animationsstudio-Sequenzen, also entweder für Final Fantasy 14, für jetzt dann 16, ja 16 und so weiter, die sind ja richtig gut. Und da ist jetzt ganz O vom Charaktermodell eher ins Realistischere gehend. Ich glaube, ganz O war 2016. Man hat zwar auch schon ein bisschen gemerkt, dass es jetzt nicht Pixar-Niveau, wie oft gesagt wird, aber halt nicht richtig krasses Niveau ist, aber auch schon.
Pixar-Niveau ist auch sowas, da musst du nicht unbedingt mit deiner 3D-Animation hin.
Aber für 2016 ist halt eine bessere Videospielsequenz, sag ich mal so. Also natürlich immer noch, dadurch, dass es CGI ist, immer noch besser als Videospiel von Texturen und von Bewegung und so weiter, meine ich jetzt nur so ein bisschen in die Richtung gehen. Weil danach,
ich wollte kurz zu diesem Pixar-Kommentar noch was sagen.
Okay.
Was Pixar halt macht, ist, die legen sehr viel Arbeit und sehr viel Hintergrund in die Hintergründe. Also die gucken, dass wirklich die Hintergründe sind teilweise fotorealistisch. Gerade wenn man bei Soul das Apartment von der Hauptfigur gesehen hat und das Klavier. Die Hintergründe sind absolut fotorealistisch und sehen wunderschön aus. Und die setzen dann halt einfach sehr comichafte Figuren in diese Hintergründe ein, was dem Ganzen, also die Hintergründe geben dem Ganzen eine gute Glaubwürdigkeit und die comichaften Figuren geben halt den eher Fantasy-basierten Elementen noch eine extra Glaubwürdigkeit. Zum Beispiel in Soul diese Seelenwelt oder in Coco diese Totenwelt, ja gut, okay. vielleicht sind die nicht so kreativ mit ihren Fantasy-Welten, aber die Designs sind sehr unterschiedlich. Und es funktioniert halt einfach, weil eben diese comichaften Figuren in diesen Fantasy-Umgebungen sind und dadurch das Ganze, dadurch hinterfragst du das Ganze nicht so stark, wie wenn du jetzt fotorealistische Menschen da hättest.
Ja. Das geht auf jeden Fall in die realistische Richtung. Darum hatte ich jetzt Final Fantasy, was so der erste Riesenversuch war. Dann ganz over, so 2016, sage ich mal, kleineres Budget, aber halt in diese Richtung geht. Und dann haben wir jetzt natürlich den, der jetzt auch, wenn ihr es jetzt neu hört, in 2 Wochen auf der Nippon Connection laufen wird. Lupin the First, der 2019 erschienen ist. Der ja auch eher, sage ich mal, diesmal in die Richtung realistisch geht, wo dann auch man einen modernen, was die meisten als modernen CGI-Film bezeichnen würden, der, ich glaube, es ja, glaube ich, letztes Mal erwähnt, ich aber trotzdem immer noch finde, dass durch die Animation manchmal mit stoppenden, gerade ich habe, glaube ich, das Auto erwähnt und so weiter, man schon noch das Anime-eske daran merkt, wie halt da so die Animation gelehrt wird. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung, weil wir haben jetzt ja auch so ein paar Beispiele, habe ich jetzt hier natürlich die schlechten Beispiele mit X-Arm, was jetzt aber, glaube ich, ein ganz weit, nehmen wir mal weg, weil das ja eigentlich nicht von einem Studio gemacht wurde, weil es animiert, sondern eher sowas wie die Berserk-Serie zum Beispiel, die ja immer als Beispiel genommen wird, darum kommen wir nochmal zurück auf den Anfang, als auch jetzt zum Beispiel Ghost in the Shell, was ja zuletzt war, oder insgesamt oft auch kritisiert wird, Netflix, dass sie so viel CGI haben.
Ja, so, gut, das sieht aber auch
wirklich. Ja, bei Berserk ist halt einfach, dass auch steife Animation ist, also fast wenig Animation, schlechte Animation. Ghost in the Shell, finde ich persönlich, ist wahrscheinlich animationsmäßig okay. Da finde ich dann die Charaktermodelle nicht gut. Und das Compositing ist, glaube ich, auch mäßig gewesen, fand ich jetzt, glaube ich, so ein paar Clips so. Aber da liegt es, glaube ich, größtenteils an den, weil es ja auch so in die realistische Richtung geht, aber sie mussten dann die Anime-Elemente so reinmachen. Ich glaube, auch die Proportionen finde ich nicht so nice. Das gefällt mir nicht so. Aber halt Animation würde ich jetzt so bezeichnen, was da so passiert, glaube ich, als okay, was ich so gesehen hatte. Habe ich jetzt leider auch nicht mehr im Kopf.
Eine Sache zu dem Thema 3D-Animation noch. Und zwar habe ich heute Morgen von Netflix die Benachrichtigung bekommen, es gibt jetzt die 2. Staffel von Love, Death and Robots, wo ja das ist ja diese Anthologie-Serie, wo hauptsächlich die Blur Studios für verantwortlich sind, also kein Anime, sondern US-amerikanische Animation. Die gehen in eine ganz andere Richtung, weil die sind halt einfach teilweise super realistisch. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich
Okay.
weiß jetzt nicht, wie viel Netflix für Love, Death and Robots ausgibt, aber ja, das wollte ich nur sagen.
Okay.
Da hat mich die erste Staffel auch sehr gefreut.
Mir ist auch noch aufgefallen, ich habe ja noch einen 3D-Anime, den ich gesehen habe, den habe ich gar nicht vorhin aufgelistet. Natürlich, deswegen habe ich vorhin gesagt, komme ich nochmal drauf zurück. Hololive Graffiti, das ist die Webserie, die 3D animiert ist. So, 1-Minute-Sketches und die existiert auch auf MyAnimeList, ist also ein Anime. Weil man muss natürlich auch immer davon ausgehen, dass viele jetzt auch online immer Portfolios und so weiter halt gerade 3D-Animationen so Sachen haben. Ja. Aber ich weiß nicht, soll ich mal kurz, weil ich habe so mir auch ein bisschen was vorbereitet, wo ich dann noch mal kurz einen kleinen Abschnitt sagen will.
Ja, gerne,
Für
gerne.
so Leute allgemein.
Ich wollte nur kurz zu Hololive Graffiti
Ja.
sagen. Das Einzige, was ich davon gesehen habe, ist dieses Meme, Subaru sits down. Wo ich dann auch gedacht habe,
Okay.
okay, alles klar,
Ach
was
so, nee,
drehen
das
die
ist was
Leute da?
anderes. Das war ein Live. Das war,
Ach
sie haben ja
so,
so
okay.
Live-3D-Studios. Nee, Holograffiti ist so,
Okay.
kann man schlecht beschreiben. Das ist eine Comedy-Skit-Serie, aber das ist ganz schön weird.
Ja, das ist halt japanische Comedy, ne?
Ja. Aber okay, nee, weil, so ein bisschen, es wurde ja dadurch natürlich kritisiert, 3D-Anime, als so aufkam. Wir haben ja jetzt auch insgesamt nicht nur in Anime, sondern CGI und 3D über die letzten 20 Jahre. Nee, wie lange ist es jetzt
Ja.
her? 26 Jahre seit dem ersten Toy Story hat sich ja alles weiterentwickelt.
Ja.
Und wir sehen jetzt heutzutage auch schon auf YouTube, dass Leute mit CGI oder halt sowas selbst mit sowas wie dem hier Valve Steam.
Ja, der Source Filmmaker.
Source Filmmaker, danke sehr, genau. Sieht man ja heutzutage. Und was, glaube ich, vielen halt nicht klar ist, erstmal, dass es muss auch teilweise ausprobiert werden. Das heißt, es dauert auch erstmal speziell jetzt mit dieser Frame-Modulation. Wenn jetzt niemand sich gedacht hätte, hey, wieso müssen wir jetzt immer auf Einsen animieren, versuchen mal auf Zweien, um vielleicht ein bisschen auf Keys eher zu achten und da vielleicht so ein bisschen drauf zu machen, da hätten wir jetzt vielleicht, oder hätten wir wahrscheinlich, kann man natürlich nicht so sagen, kein Spider-Verse, was ich persönlich war, glaube ich, mein Film des Jahres 2018. Müsste 2018
Ja,
gewesen sein, ne? Ja.
es war auf jeden
Ja.
Fall ein Film
Das
des
ist
Jahres
einfach,
dieses
der ja
Jahr.
einfach fucking großartig ist. Und ne, ich
Ganz
habe
kurz
ja.
zum Thema Ausprobieren und wegen Filmen. Da ist ja auch der Sonic-Film, der übrigens auch von den Blur Studios CGI-mäßig betreut wurde. Da hatten wir ja auch den 3D-Sonic, wo sich erstmal alle aufgeregt haben, was ist das denn für ein scheiß Modell und so weiter. Und das haben sie ja dann auch nochmal neu gemacht. Das würde ich auch dieser Ausprobierphase mal zuschreiben.
Auf jeden Fall, da habe ich ja vorhin erwähnt, Land of the Lustrous, wurde auf Twitter erwähnt, dass das für, es ging glaube ich darum, wenn sich im Hintergrund zum Beispiel der Bus bewegt, dass dann irgendwie die Frames von ihm gehalten werden oder sowas, so Technik, wie das dann besser aussieht, weil man muss einfach sagen, dass die Leute, die halt auch 3D-Animationen vielleicht in den letzten 20 Jahren vorher gelernt haben, haben halt nur gelernt, wie man auf Einsen animiert, wie das dann halt flüssig aussieht. Aber dann, wenn man dann schaut, wie 2D-Animation gemacht wird, wie Limited Animation gemacht wird, dann muss halt nochmal ein anderer Ansatz hin. Das muss man halt lernen. Das ist halt zum Beispiel bei Beastars, wusste ich, erste Episode waren so ein paar Sachen, wo ich auch dachte, es wirkt jetzt so ein bisschen stotternd. Aber in vielen anderen Szenen muss ich dann sagen, wirkt es vollkommen normal und gut. Und dann sind halt so ein paar Szenen einfach noch dabei, wo es noch nicht so rund läuft, aber es wird halt immer besser. Und das sieht man ja auch, dass es immer mehr auch CGI in Anime selbst, nicht nur 3D-Anime, besser wird und so weiter. Und was man auch noch beachten muss, was viele halt sagen, dass sie jetzt irgendwie Angst haben, dass 2D-Anime wie im Westen vielleicht dann einfach verschwindet und 3D-Anime kommt. Es ist ja nicht so, dass der 3D-Anime den 2D-Anime ersetzt, sondern wir haben ja einen Überdruss an Anime, der erstellt werden soll. Und es ist nicht so, dass wir jetzt genug 2D-Animateure oder Animator speziell in Japan haben. Da gibt es halt einfach zu wenig. Das heißt, dann würde es, würden dieses Meer an Anime, die wir jetzt haben, also wenn jetzt irgendwie 30 Serien schaffen wir 2D-Animationen zu machen und dann die letzten 10 würden gerne Leute jetzt noch was animiert haben, ihr Source Material. Sonst würde es halt einfach nicht animiert werden. Und speziell würde ich auch sagen, dass halt CGI-Leute würden vielleicht auch gerne mal nicht an der Autowerbung arbeiten, sondern sich auch kreativ beschäftigen. Und dafür ist halt dann 3D-Animation, Anime, storymäßig dafür perfekt. Und da würde ich jetzt sagen, die Japaner her, ich finde es nicht gut, dass ihr Anime macht oder das Source Material macht, geht mal weg. Die armen Leute, das sind Kreative, die haben wahrscheinlich 3D-Animation gelernt, weil das halt einfach, also so, was ich an Animation geil finde, finden die auch geil und sie haben sich halt beschlossen, ich mach das jetzt und genau, ja.
Das, was du ansprichst, ist aber auch 100% wahr, weil die 2D-Animationen und die Animatoren und die 2D-Studios, die es aktuell gibt, die sind ja profitabel, die machen ja nicht einfach zu, nur weil jetzt jemand anders 3D-Sachen macht.
Profitabel können wir jetzt mal. Also ich habe ja schon mal gesagt, nächsten 10 Jahre könnte es sein, dass 2D-Anime komplett zusammenbricht und die ganze Anime-Industrie in Japan überholt wird und fast nicht mehr existent ist. Und das ist jetzt so, Leute, groß.
Hast du nicht gerade genau das Gegenteil argumentiert?
Das ist ja auch nochmal, ich habe ja erstmal gesagt, es geht ja darum, dass es gibt ja nicht genug 2D-Animateure, weil halt die Industrie so scheiße ist. Das ist ja das Ding.
Ja, gut.
Weil halt nicht gut bezahlt. Es gibt ja jetzt,
vielleicht wird dann endlich ordentlich bezahlt.
Ja, ich habe ja schon gesagt, es gibt ein Nachwuchsproblem. Das heißt, sie haben keine Leute, die jetzt auch in ältere Positionen kommen können, weil es kriegen halt die ganzen Jungen rein, die nach zwei Jahren denken, die sich so, das ist scheiße, ich gehe wieder. Das heißt, sie haben niemanden, der vielleicht mal 5, 6, 7 Jahre Erfahrung hat. Und jetzt, wenn dann die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre dann die ganzen Leute mal aus der Industrie rausgehen, wegsterben und so weiter, ist halt ein echt großes, fettes Problem. Und das kann man nicht mit irgendwie dann Outsourcing und so weiter verbessern. Das sieht man ja jetzt schon, was MAPPA die ganze Zeit für Probleme macht und so weiter online und auch andere Studios. Da wird dann wahrscheinlich Kyoto Animation übrig bleiben, Ufotable wird übrig bleiben, ein paar andere. Aber der Rest wird wahrscheinlich komplett von der Fläche verschwinden. Und China natürlich, die jetzt auch noch mehr Geld geben. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren ist China mindestens auf Niveau von Japan. Wird schwierig.
Ah, das, was du gerade sagst, mit die Alten werden Stück für Stück verschwinden. Da gibt's in Shirobako ja diese fantastische Folge, wo wir mitbekommen, dass einer von den älteren Animatoren eigentlich immer nur noch so ein paar kleine Hintergrundsachen macht. Dann haben die Probleme, was fertig zu bekommen. Auf einmal sagt er, ja Leute, ich kenne mich aus und macht komplett das Ding fertig. Das ist eine sehr gute Szene gewesen. Was aber auch nochmal zeigt, dass da zum Beispiel Erfahrung auch unersetzbar ist. Ja. Deswegen ist es sehr schade, wenn es eine, in Anführungszeichen, tote Generation gibt, wo einfach nur die allerwenigsten Erfahrungen sammeln durften.
Ja, das sieht man ja gerade, weil ich habe ja MAPPA genommen, das war gerade, als sie ausgestrahlt wird, letzte Woche mit dem, weil sie jetzt auch versuchen, schnell über Twitter viele Leute ranzuholen und so weiter. Das Problem ist dabei immer, wenn die halt die Zeichen halt, schicken es hin, es ist aber einfach nicht auf dem Niveau von dem. Das heißt, entweder müssen dann die erfahrenen Leute das nachzeichnen, das heißt, die haben wieder mehr Arbeit, das heißt, die sind nicht für ihren Workload da und so weiter. Und das funktioniert einfach nicht und es kann auch nicht besser werden, weil speziell würde ich sagen, ja, das ganze Outsourcing-Ding und so weiter, da vielleicht wissen wir ja, dass die Outsourcing-Companies, die werden, kriegen auch nicht Besseres hin. Da ist dann so wie Studio Mir mal eine Ausnahme, weil sich dann mal die Leute von Avatar damals dafür eingesetzt haben. Das ist halt einfach echt schwierig. Und dann 3D-Anime ist halt, die werden einigermaßen ein bisschen besser bezahlt. Die haben auch zumindest in anderen Bereichen können die ja auch gehen. Also ich habe ja schon gesagt, in Werbungbereich, in theoretisch Planung für Architektur und so Zeugs. Das heißt, die haben auch noch mal einen anderen Weg, um sich da noch mal gut zu sichern und sowas. Das haben halt 2D-Animator gar nicht. Das heißt, die müssen sich dann mal so denken, okay, ich habe 2 Jahren weniger erreicht und ist alles scheiße. Bleibe ich jetzt dabei oder gehe ich? Und 80% bis 90% sagen dann halt einfach nach 3 Jahren, nee, ich gehe.
Zu dem Punkt, dass man als 3D auch in andere Bereiche umsatteln kann. Das macht ja im Moment, soweit ich weiß, Crytek, die gerade diese Architekturbranche im Moment stark unterstützen mit ihrer Software.
Ja, ich hätte jetzt eher ein
Und
Reel
zum.
genommen, aber okay. Ist egal.
Nee, es geht mir darum, da habe ich einen Vortrag gehört
Okay, das
von
habe ich dir halb
einer
gedacht, dass du
Arbeit,
davon
aber
was
egal.
hörst. Ja. Ja,
Aber egal.
natürlich, weiter.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
Okay, dann
Naja, ist ja
geh.
auch egal. Wir können so langsam,
Aber
glaube ich, zum Ende
nee, gut,
kommen,
dass du
oder?
gesagt hast, weil das ist ja auch noch so die Technik, dass jetzt auf einmal man mit Game Engines das alles Realtime animieren kann. Das heißt, du musst nicht irgendwie in
Wie?
der Serverfarm noch warten oder sowas, sondern kannst einfach dann sofort abspielen und es sieht fast so gut aus, wie man es halt rendern würde. Holy shit, die Shader werden besser, das Licht wird jetzt besser, Raytracing haben wir
Ja,
jetzt auch noch fast
wenn
Echtzeit und
Raytracing
so.
Echtzeit relevant wird, dann ja.
Das ist einfach, und das Compositing wird auch immer besser und so weiter, gerade weil die Leute benutzen es jetzt auch im 2D-Anime, das heißt, können sie dann auch wieder in komplett 3D-Anime nehmen. Da muss ich auch sagen, und speziell die Kamera, ich habe zum Beispiel jetzt letztens, als ich ihr erzählt habe, wegen Zombieland Saga, mir nochmal ein paar Musikvideos von Love Live angeguckt mit den 3D. Die
Ja.
sehen die Modelle, die Mimik, das Licht und die Kamerafahrten von diesem einen Musikvideo. Ich glaube, ich habe es ihr immer noch nicht geschickt. Das sieht so geil aus. Das sieht wirklich.
Nee, hast du nicht.
Die haben so ein paar 2D-Szenen reingeschnitten, die habe ich gar nicht gebraucht, gerade weil die auch so ein bisschen leicht vielleicht auf Model waren. Aber die 3D-Szenen davon finde ich so fucking geil. Schicke ich dir jetzt sofort, muss mich gleich dran erinnern. Weil ich
Gut,
einfach
ja.
es so mega finde. Und darum finde ich persönlich auch 3D-Anime hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und ich kann
Auf jeden
verstehen,
Fall.
wenn man sich gerade dann mal aufregt, dass halt die Frame-Modulation nicht so gut wirkt und dann so ein bisschen ruckelig und nicht so ganz auf den Frames, wie es hätte sein können. Aber gerade speziell, wenn es mal eine geile Kamerafahrt gibt, muss ich einfach sagen, ist mir alles egal, ist nice. Ja.
Ja, ich glaube, damit wären wir auch fertig mit dem
Ja.
3D-Teil.
Zum Glück hatten wir Land of the Lustrous davor, weil es das perfekte Beispiel ist, weshalb
Ja,
es geil ist.
deswegen habe ich das ja auch vorgeschlagen.
Zweite Staffel.
Das waren dann soweit, glaube ich, unsere Gedanken zu 3D-Animation.
Jo.
Und zu Land of the Lustrous, was natürlich fantastisch
Ja,
ist,
auf jeden Fall.
um das nochmal hier zu unterstreichen. Und ich würde dann so langsam zum Ende kommen.
Können wir gerne machen.
Alles klar. Gut, ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Und ja, Website habe ich auch, dertets.de. Da sind manchmal, da kommen alle 2 Wochen Artikel. Kann man mal
Ja,
reingucken.
sehr fleißig, muss ich sagen.
Ja, liest du auch immer?
Ich habe ein paar auf der Backlist, weil es dann schon recht viel ist, Lukas. Darum
Oh
sage ich ja
ja.
fleißig.
Es ist aber auch vieles zu schreiben.
Ja. Gut, dann ich war Julian. Mich findet man unter Lukol, Lukeohl auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonnenbiori Nonstop, Baccano, Yuka, Aria the Animation, Monogatari Asobako und Kizumonogatari, Natsume Burger Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Kanyu Kyokai, Mirai for Queen, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte Hippie Euphonium Movie.